So, 1, 2, 3, 4, 5. Vielen Dank, lieber Christian. Also, schönen guten Abend, Nachmittag. Schön, dass ihr alle da seid. Ich begrüße nochmal kurz im Namen der Bücher in Hamburg. Heute Stefan, Nothing und Wintermute im Trio, im bewährten Trio zum siebten Teil unserer Veranstaltungsreihe, die wir jetzt über den Winter früher gemacht haben mit euch. Wir freuen uns ganz besonders. Ich glaube, das merkt man heute auch wieder. Ab dem zweiten Termin waren tatsächlich alle Termine sozusagen voll ausgebucht. Das haben wir hier sehr, sehr selten. Ich glaube, das spricht für den Inhalt und auch für die Kollegen, die das hier betreiben und mitbringen. Nicht nur hier in der Zentralbibliothek, auch ich glaube Volksdorf, Bücherhalle, Bergedorf, Elbvororte, Blankenese. Das hat schon richtig Schule gemacht. Wir haben uns das ehrlich gesagt auch abgeguckt von einer kleineren Bücherhalle. Also wir waren hier nicht die Ersten. Und ja, ich freue mich sehr gleich auf euren Vortrag, den ihr vorbereitet habt. Das haben Sie, habt ihr, glaube ich, gemerkt. Ich war noch richtig heiße Last-Minute-Vorbereitung technischer Art. Und einmal noch mal kurz bitte den Bildschirm wechseln. Meine verehrte Kollegin Katrin Weihe, das ist unsere teameigene Ingenieurin, hat mich gebeten, noch mal hier passend Werbung zu machen, falls Sie morgen noch mal in der Nähe sind. Wir haben auch kostenlos Eintritt um 16 Uhr eine Veranstaltung im Haus. Da geht es um das Thema künstliche Intelligenz, so einen richtigen Themennachmittag. Also falls Sie noch mal in der Nähe sind, schauen Sie gerne vorbei. Die Kollegen freuen sich, wenn Sie noch Zuschauerinnen und Teilnehmer haben. Genau, vielen Dank. Das war es also schon mit der Werbung für morgen. Viel Spaß mit Stefan heute, Wintermute und Nothing, mit dem Vortrag Kryptographie im Alltag, richtig?
Verschlüsselung im Alltag, genau.
Verschlüsselung im Alltag, viel Spaß damit. Dankeschön.
Danke dir. Und ja, danke, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass ihr wieder da seid. Ich habe mir überlegt, also ihr müsst euch daran gewöhnen, dass ich euch duze, und ihr müsst euch auch daran gewöhnen, dass ich das zwischendurch vergesse und immer wieder ins Sie wechsle. Mich würde mal interessieren, wer von euch war schon letztes Mal dazu kein Backup, kein Mitleid? Und wer davon war vorher schon bei Passwörtern? Und wer davon war beim allerersten? Mit Smartphones? Wow. Vier treue Fans. Danke euch. Ja, wir sind tatsächlich ein bisschen überwältigt von der Resonanz, und es freut uns wirklich, dass ihr da seid und uns bei Themen zuhört, von denen wir gewohnt sind, dass sie nur uns interessieren. Insofern.
Irgendwie bin ich auch genug bei allen dabei zu sein.
Oh, warte mal, wir müssen dein Mikro noch anmachen. Sag nochmal. Nee, du nicht. Christian hat es hochgefahren. Jetzt.
War hier irgendjemand verrückt genug, bei allen dabei zu sein? Okay, gut. Ich bin beruhigt.
Okay, was haben wir heute vor? Wir sind heute das erste Mal zu zweit auf der Bühne. Das liegt daran, dass wir den letzten Vortrag auf die Schnelle zusammengezimmert haben. Nein, das stimmt nicht, sondern dass wir uns überlegt haben, dass wir so ein bisschen Abwechslung reinmachen. Kryptographie oder Verschlüsselung ist tatsächlich ein ja, ermüdendes Thema. Deswegen machen wir so kleine Auflockerungsübungen zwischen rein. Ein paar von euch kennen das. Ich mache hier manchmal so Rollenspiele, keine Angst. Diesmal hole ich keinen von euch auf die Bühne. Das machen wir zu zweit. Wie ihr auch wisst, sind Fragen zwischendurch durchaus erlaubt oder erwünscht. Wenn wir nämlich quasi mit dem Thema viele abhängen, dann würden wir die Fragen gleich reinnehmen. Wenn wir merken, die Fragen sind ein bisschen komplizierter oder Einzelfälle, würden wir uns erlauben, die ans Ende zu verweisen und ganz am Ende dann in der Fragerunde zu beantworten, wenn das okay ist für euch. Insbesondere, wenn ihr gerade den Eindruck habt, ich habe nicht verstanden, worum es geht, und die neben mir auch nicht, dann meldet euch, dann versuchen wir es nochmal andersrum. Ich für meinen Teil kann sagen, es ist das aber trotzdem das erste Mal, dass wir den Vortrag so halten. Das heißt, ihr seid quasi die Pilotgruppe. Und aber wir haben uns vorgenommen, ein paar Anknüpfpunkte an die Vorträge davor zu machen. Habe ich noch irgendwas vergessen, bevor wir anfangen, oder?
Nein. Nein.
Gut, ich hatte irgendwo auch, da, genau, einen Presenter, der natürlich nicht funktioniert, wenn ich ihn brauche. Jetzt, genau. Okay, also, ihr kennt noch vielleicht, die beim letzten Vortrag bei den Backups dabei waren, kennen noch Alice und Bob. Und Alice und Bob waren ja Geschwister, und hin und wieder müssen die mal miteinander kommunizieren. Manchmal rufen die sich auch an, aber gelegentlich schreiben sie auch E-Mails. Und dann wäre es gut, dass sie das können, ohne dass der Man in the Middle, auch den habt ihr schon kennengelernt, heimlich mithört, was sie da besprechen. Es geht also um das Problem der Vertraulichkeit. in der Kommunikation zwischen zwei Parteien im Internet primär. Und das Problem ist nicht neu. Also das mit dem Internet schon, aber das Problem mit der Vertraulichkeit in der Kommunikation ist nicht neu. Vielleicht erkennt jemand, der Name steht dran, kennt jemand Julius Caesar. Nach ihm benannt ist die Caesar-Chiffre. Die hat er zwar so nicht genannt, aber es ist heute quasi im Informatikunterricht immer das Standardbeispiel. Die Caesar-Chiffre hat er, oder er hat sich eine Verschlüsselung ausgedacht oder vermutlich ausdenken lassen, um mit seinen Generälen, die quasi verstreut waren im Land, sicher kommunizieren zu können. Sicher im Sinne von, dass wenn die Nachricht abgefangen wird, wenn der Reiter eingefangen wird und die Dokumente gefunden werden, nicht verstanden wird, was da drin steht. Und die Caesar-Chiffre war aus heutiger Sicht relativ einfach. Das war ist eine monoalphabetische Chiffre. Das heißt, man hat ein Alphabet genommen und es auf ein anderes Alphabet oder eigentlich auf das gleiche Alphabet abgebildet, indem man es einfach verschoben hat. Hat also gesagt, ich verschiebe beispielsweise das Alphabet nach links um 5 Stellen und was mein A war, wird jetzt ein F und so weiter und so weiter. Damit man sieht, wie das aussieht. Also wenn ich hier quasi Hallo Welt, ich bleibe jetzt mal nur bei Großbuchstaben, um es einfacher zu halten, wenn ich also Hallo Welt schreibe, wird das in der Caesar-Chiffre mit dem Schlüssel 5 so aussehen. Und wenn ich das ein bisschen abändere, vielleicht findet ihr den Fehler, hier ist ein E jetzt, Hello Welt, dann würde es so aussehen. Die Caesar-Chiffre hat allerdings ein paar, also es geht quasi darum, Zeichen durch ein anderes Zeichen zu ersetzen und die Frage, durch welches, ist eben beantwortet mit das, was quasi 5 Stellen danach im Alphabet kommt. Das bringt ein paar Probleme mit sich. Das erste ist, der Schlüssel, den ich dafür mir ausdenken kann, der Schlüsselbereich ist sehr klein. Wie viele unterschiedliche Kombinationen gibt es dafür? 25, genau, weil bei 26 bin ich einmal rum und dann ist wieder Alphabet über Alphabet. 25 verschiedene Kombinationen. Das ist aber nicht das einzige Problem. Das nächste ist, dass der Chiffretext, also der verschlüsselte Text, dem Klartext sehr ähnlich ist. Also man sieht dieselbe Länge, man sieht hier in dem Fall auch quasi, wo Wörter zu Ende sind. Man sieht, wo Doppelbuchstaben sind. Hier Doppel-L ist hier ein Doppel-Q und taucht hier hinten noch mal auf als Q. Wenn man sich jetzt ein bisschen mit der Sprache auskennt, in der deutschen Sprache oder in der englischen ist das E der häufigste Buchstabe, bräuchte ich quasi eigentlich, selbst wenn der Schlüssel komplexer wäre, nur durchzählen, wie häufig taucht ein Buchstabe auf, und dann weiß ich, wahrscheinlich ist das das E. Und wenn ich ein Zeichen ändere im Klartext, dann ändert sich der Chiffretext eben auch nur um ein Zeichen. Das ist nicht besonders sicher. Tatsächlich war das aber damals so scheinbar das Mittel der Wahl auch, weil man sich überlegt hat, naja, da muss erstmal jemand drauf kommen. Also nicht auf den Schlüssel 5, sondern auf die Art und Weise, dass das überhaupt so verschlüsselt ist. Damals waren die Leute nicht so gebildet. Also die Sicherheit der Verschlüsselung wurde auch quasi dadurch gewährleistet, dass keiner das Prinzip verstanden hat. Da sind wir heute, das schon mal vorweggegriffen, deutlich weiter. Wir sagen, moderne Verschlüsselung funktioniert so, dass das Verfahren öffentlich bekannt gemacht wird und die Sicherheit einzig von dem Schlüssel abhängt, den ich auswähle. Gut, das war also Caesar. Dann gab es im Laufe der Geschichte noch weitere Verfahren. Wahrscheinlich, also vom Titelbild habt ihr vielleicht die Enigma-Maschine erkannt, mit der im Zweiten Weltkrieg die Deutschen ihre Militärkommunikation verschlüsselt haben. Der Code dahinter, also wenn man es so nennen kann, das waren ja auch keine echten Computer, der war deutlich fortgeschritten, aber es war immer noch eine alphabetische Chiffre, wo man einen Buchstaben auf einen anderen Buchstaben abgebildet hat. Also die Länge war immer die gleiche und es war immer im selben Alphabet. Das war ein Problem und ein weiteres Problem, jetzt, was dann zum Knacken des Enigma-Codes auch geführt hat, war, dass man wenn man den Klartext kannte, auf den Schlüssel zurückrechnen konnte. Das war jetzt auch nicht trivial, aber irgendwer ist drauf gekommen, dass viele deutsche Funksprüche irgendwie mit dem Wetterbericht anfangen. Und so konnte man zumindest für bestimmte Funksprüche den Klartext vermuten und dann daraus den Schlüssel zurückrechnen. Der hat sich zwar jeden Tag geändert, aber irgendwie jeden Tag um 11 oder so waren dann die Maschinen von Turing durch mit dem Rechnen und hat den Schlüssel für den Tag und den Rest des Tages konnte man dann alles mitlauschen. Nächsten Tag war der Schlüssel wieder anders und musste das nochmal machen, aber so sind die Alliierten rangekommen. Also Enigma war ein weiteres Schlüsselverfahren, so in der Geschichte. Es gibt Dutzende oder mehrere hundert, die eingesetzt worden sind, aber das war ein sehr berühmtes. Ein anderes, was uns bis vor kurzem noch begleitet hat, hieß einfach Data Encryption Standard. Das wurde bis Mitte der 90er Jahre noch verwendet und wurde mal irgendwann von IBM entwickelt. Und irgendwann im Laufe der 90er Jahre ist man aber darauf gekommen, dass das Verfahren unsicher ist, weil der Schlüssel einfach zu kurz ist. Die Computer wurden immer schneller und der Schlüssel von damals 56 Bit war absehbar dann einfach durchprobierbar durch Brute-Force-Attacken oder über mathematische Verfahren auch ausrechenbar. Jedenfalls war man kurz davor, dass die Computer modern genug waren, um diese Verschlüsselung unsicher zu machen. Also hat 1997 das National Institute of Standards and Technology oder kurz NIST eine Ausschreibung gemacht in den USA, na eigentlich weltweit, eine Ausschreibung gemacht und gesagt, wir suchen einen neuen Verschlüsselungsstandard. Experten der Welt, reicht mal eure Vorschläge ein, die kamen dann auch von Akademikern, von Praktikern, auch IBM hat wieder was vorgeschlagen. Am Ende ist man beim sogenannten Reindahl-Algorithmus gelandet. Der Reindahl-Algorithmus hat quasi den Anforderungen der Ausschreibung entsprochen, die da waren. Wir wollten ein symmetrisches Verfahren haben, also der Schlüssel zum Verschlüsseln der Nachricht sollte derselbe Schlüssel sein wie zum Entschlüsseln der Nachricht. Dass es auch anders geht, dazu kommen wir heute noch. Ein symmetrisches Verfahren sollte sicher und leicht zu implementieren sein, also quasi im Computercode. Dabei sollte es nicht zu viel Platz im Computer wegnehmen, also einerseits vom Code her nicht so kompliziert, andererseits auch nicht zu viel Rechenleistung und Speicher fressen, denn man wollte, dass es auch auf diesen Smartcards funktioniert, wo so kleine Chips drauf sind, die jetzt nicht besonders viel Rechenleistung haben. Und er musste frei sein, ohne Patent nutzbar. Das haben die belgischen Wissenschaftler oder Kryptologen John Damon und Vincent Ryman haben ihren Vorschlag eingereicht unter dem ja, offensichtlichen kombinierten Namen Reindahl. Es ist eine Blockchiffre. Wir werden jetzt nicht zu sehr tief eingehen, was eine Blockchiffre ist, aber es ist halt keine alphabetische, wo ich einen Buchstaben gegen einen anderen setze. Man kann bis zu also 128 bis 256 Bit lange Schlüssel verwenden. Vorher waren es nur 56. Wir gehen heute davon aus, dass das Verfahren mit dieser Schlüssellänge pragmatisch sicher ist. Es kann nicht mathematisch geknackt werden, sondern nur durch sogenannte Brute Force. Das hatten wir schon mal bei dem Passwort-Sicherheitsvortrag, was Brute Force ist. Also einfaches Ausprobieren durch Hochzählen oder Ausprobieren durch Wörterbuchangriffe. Aber wenn das Passwort einfach lang und sicher genug ist, ist der Algorithmus nicht zu knacken. Und ein weiterer sicherer Aspekt, das hier wieder nicht, doch. Also das ist jetzt ein Beispiel für ein Passwort. Das sind jetzt genau 16 Zeichen. 16 Zeichen mal 8 Bit sind 128 Bit, also langer Schlüssel. Und wenn ich den anwende über den AES-Algorithmus auf meinen Hallo-Welt-Text, dann ist das Ergebnis. Fairerweise ist der jetzt in einer etwas anderen Darstellung, ist jetzt Base64, tut aber erstmal nichts zur Sache, weil ich will gleich nur zeigen, der hat jetzt mit dem Originaltext nichts mehr zu tun. Es ist nicht erkennbar, also von der Länge her schon nicht, kommen wir gleich nochmal zu. Leerzeichen sehe ich sowieso nicht, sondern es ist einfach buntes Kauderwelsch. Wenn ich jetzt hier nur einen Buchstaben ändere, Hello Welt, ändert sich die Chiffre komplett. Den Effekt nennt man Diffusion oder auch Avalanche-Effekt, also Englisch für Lawine. Ich muss quasi einen Schneeball oben nur ändern und ich habe quasi unten ein komplett anderes Schneefeld aufgebaut. Das ist gewollt, ne? Dass ich eben bei kleinsten Änderungen quasi maximale Änderungen im Chiffretext habe. Und er sagt auch über die Länge nichts aus. Dadurch, dass es eine Blockchiffre ist, die immer gleich lang ist, kann ich hier den Text auch kürzen und trotzdem kommt hinten ein gleich langer Text raus. Dieses Verfahren, was jetzt mittlerweile nicht mehr Reindahl heißt, sondern nachdem es die Ausschreibung gewonnen hat, dann quasi zum neuen Standard erhoben wurde, wird heute auch genauso genannt, der Advanced Encryption Standard. Und wenn ihr irgendwann mal, oder kurz AES, und wenn ihr irgendwann mal versucht, darauf zu achten, wo vielleicht auf Verschlüsselung genutzt wird bei euren Geräten, bei Programmen, die ihr verwendet, zum Beispiel Passwortmanager hatten wir, der verwendet das unter anderem. Und ihr lest dort AES, dann ist das genau der Algorithmus. Es gibt auch heute noch tausende verschiedene Verschlüsselungsalgorithmen, aber das ist der Industriestandard für, ich sag mal, 99% der Fälle. Genau, der wurde also gekürt und seit 2000 ist er quasi überall im Einsatz, wird verwendet bei Geräteverschlüsselung. Wir hatten, ihr erinnert euch, Passwortsicherheit, oder ging es sogar auch um, bei den Smartphones ging es auch darum, ob der Speicher verschlüsselt ist von Geräten. Also ja, Festplatten werden so verschlüsselt, die Handyspeicher werden so verschlüsselt, aber auch die Übertragung wird so verschlüsselt, also quasi E-Mails, die übertragen werden. Oder das Internetprotokoll wird damit teilweise gemacht. Also nicht nur Daten, die liegen, sondern auch Daten, die über eine Leitung hin und her transportiert werden. Und mittlerweile ist es sogar so, dass, wie das immer so ist mit mathematischen Verfahren, ein Prozessor muss die ausrechnen, das kostet Energie. Mittlerweile sind die AES-Algorithmen fest eingebaut in die Prozessoren, sodass die Hardware sie quasi ganz nativ einfach durch Schaltung umrechnet. Und Verschlüsselung heute, oder eigentlich seit vielen Jahren schon, in Nullkomma nichts passiert. Wenn also heute noch einer sagt, ich verschlüssel, also jetzt im IT-Bereich, ich verschlüssel hier meine Infrastruktur nicht, weil das ist sonst so langsam, das zählt nicht mehr. Heute kann die Hardware das in Echtzeit abbilden. So, das ist AES. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, Ich werde euch das inhaltlich nicht erklären, aber ihr könnt es nachlesen. Also wie genau AES funktioniert, dazu gibt es hunderte Videos auf YouTube. Es gibt ellenlange Dokumente für Einsteiger und für Fortgeschrittene. Wie AES verschlüsselt, ist komplett öffentlich bekannt. Die Frage ist, ist es sicher genug? Ist einzig davon abhängig, wie ist es gebaut? Also ist das Programm, was es verwendet, sauber programmiert? Das ist so eine Sache in der Kryptographie. Man sollte nicht zu viel selber programmieren, sondern nehmen, was schon da ist und erprobt. Dazu gehört immer ein bisschen Vertrauen, aber meistens ist es besser. Und es hängt davon ab, wie sicher wähle ich den Schlüssel, wer bei der Passwortsicherheit dabei war, ne, auf die Länge kommt es an. Und dann geht es natürlich darum, den auch nicht zu verlieren, also nicht in falsche Hände zu geben, nicht überall denselben zu verwenden und. Also davon ist das Verfahren abhängig. So, jetzt waren wir gerade schon, habt ihr noch was zu ergänzen ein bisschen?
Genau, was du gesagt hast, ist, dass die in Prozessoren eingebaut werden. Das ist richtig. Das liegt aber unter anderem auch daran, dass tatsächlich ansonsten AES nicht sicher zu implementieren ist. Ah. Also man muss das in Prozessoren einbauen, weil ansonsten ist tatsächlich diese AES-Verschlüsselung einfach, könnte man sie dann auslesen während des Prozesses und deswegen baut man sie da ein. Genau, nichtsdestotrotz, auch wenn viele AES nutzen, die meisten machen es falsch. Was du halt eben schon gesagt hast, das ist halt von der Software abhängig. Und deswegen gibt es halt immer noch, also wenn ihr mal liest irgendwo, man konnte halt Sachen wieder entschlüsseln und sowas, dann liegt es meistens daran, es wurde halt falsch implementiert. Und das passiert einfach noch viel zu häufig. Ist leider so, aber das hat sich in den letzten Jahren zum Glück geändert. Das wird langsam besser.
Also wenn wir sagen falsch implementiert, dann meinen wir genau nicht euch, ne, sondern die Hersteller von Handys, die Hersteller von Apps oder auch von Windows-Programmen. Ja, die müssen das implementieren. Okay, so jetzt haben wir also einen super tollen Schlüssel, der vielleicht auch schön lang ist. Wenn ich jetzt mit jemandem kommunizieren möchte, den ich im echten Leben nicht treffe. Ne? Also wir nehmen wieder mal Alice und Bob. Die wollen jetzt anfangen, verschlüsselt zu kommunizieren. Und ihr erinnert euch vielleicht, der eine wohnt in Hamburg, der eine wohnt in Münster, die andere in Hamburg. Die können jetzt nicht mal eben rüberfahren und den Schlüssel tauschen. Wie kriegen die es hin, dass sie den Schlüssel miteinander tauschen, wenn sie nur diesen unsicheren Kanal, ihr seht den Man in the Middle, so ein bisschen hier im Schatten durchgucken, ne? Sie müssen also über ein unsicheres Medium, dem Sie nicht vertrauen können, diesen Schlüssel austauschen. Wie schaffen Sie das? Und das ist ein Problem. Dafür, also wenn Sie sich treffen könnten, könnten Sie den natürlich einfach aufschreiben oder per USB-Stick tauschen. Aber es ist wirklich unpraktisch, wenn Sie sich nicht treffen können. Also das ist jetzt hier in dem Beispiel, wir machen das auch gleich nochmal quasi so im Spiel. Klar, kann man einfach hingehen, aber wenn ich jetzt sicher mit dem Server von Amazon kommunizieren möchte, muss ich mit Amazon auch einen Schlüssel tauschen. Und dann fahre ich ja nicht mal eben in die USA und sage, Amazon, hier bin ich, lass uns mal auf einen Schlüssel einigen, den wir ab jetzt verwenden für eine sichere Internetkommunikation. Also es geht im Endeffekt weniger darum, dass jetzt die eine Person mit der anderen sich unterhält, sondern mehr darum, dass eine Maschine sich mit einer anderen Maschine unterhält, was halt milliardenfach jeden Tag passiert. So, nichtsdestotrotz bleibt das Problem, wie können die jetzt über den unsicheren Kanal, den einzigen, den sie haben, das Internet, wie können die den Schlüssel tauschen? Und da kommen verschiedene Verfahren zum Einsatz. Eins ist Diffie-Hellman, wo quasi durch mathematisches Verfahren beide Parteien sich auf einen Schlüssel einigen, ohne dass jemand Drittes, der mithört, den rauskriegt. Auf Diffie-Hellman gehen wir heute nicht so sehr ein. Wir konzentrieren uns auf den sogenannten RSA-Algorithmus, der nach seinen Erfindern benannt ist, Rivers, Shamir und Edelman. Beide Verfahren sind schon in den 70er Jahren entwickelt worden, also auch das ist nicht besonders Hightech, aber immer noch sicher. Und es ist ein sogenanntes asymmetrisches Verfahren. Was heißt das jetzt? Jetzt sagen wir mal, Alice möchte Bob eine Nachricht schicken. Wir bleiben immer bei Alice und Bob. Alice möchte Bob eine Nachricht schicken, die hat sie hier vorbereitet. Traut sich aber nicht, die über das Internet zu senden und sagt, Bob, wir müssen sicher kommunizieren, mach mal was. Und Bob erzeugt ein Schlüsselpärchen. Und das ist jetzt ein wichtiger Schritt in der Kryptographie. Ein Schlüsselpärchen, was irgendwie zusammengehört und besteht aus einem privaten Schlüssel, den nur Bob kennen darf, und einem öffentlichen Schlüssel, den alle kennen sollen. Und die Magie zwischen diesen beiden Schlüsseln ist folgende. Etwas, was ich mit dem einen Schlüssel verschlüssel, kann ich mit dem anderen entschlüsseln. Also es geht in beide Richtungen. Ich kann mit Public verschlüsseln, mit Private entschlüsseln oder umgekehrt. Und ich kann von dem einen Schlüssel auf den anderen nicht durch mathematische Verfahren schließen. Das ist die Grundidee dabei. Dass es nicht durch einfach, dass es keine Formel gibt, wo ich sage, okay, die Schlüssel sind irgendwann mal demselben Algorithmus entsprangen und gehören irgendwie zusammen. Das heißt, wenn ich den kenne, kann ich das irgendwie ausrechnen. Das geht nicht. Die Schlüssel sind übrigens auch sehr lang. Wir reden bei RSA eben nicht mehr von 128 Bit, also 16 Zeichen irgendwie, sondern wir reden von 3000 Bit. Also 2 hoch 3000 ist irgendwie eine Zahl, die größer ist als die Anzahl der Atome im Universum. Also das kriegst du nicht so. Also so lang sind die Schlüssel. Was passiert jetzt damit? Bob erzeugt diesen Schlüssel bei sich auf seinem Endgerät, auf seinem Laptop. Er behält den privaten Schlüssel gut für sich und stellt den öffentlichen Schlüssel bereit, gern übers Internet. So kommt er zu Alice. Alice lädt sich den Public Key von ihm runter und verschlüsselt damit ihre Nachricht. Sie selber kann sie danach nicht mehr entschlüsseln, das macht nichts, sie hat ja immer noch das Original. Dann schickt sie die Nachricht zu Bob und Bob nimmt seinen privaten Schlüssel. Ich will das jetzt nicht. Muss mal dicht daran. Danke. Bob nimmt seinen privaten Schlüssel und entschlüsselt die Nachricht wieder. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis hinter RSA. Also mathematisch ist es auch ein bisschen komplizierter, aber tatsächlich so, dass auch Schüler das nachvollziehen können, wie die RSA-Schlüssel ausgerechnet werden. Allerdings nicht mit so großen Zahlen, sondern mit kleineren. Ihr kennt das vielleicht, am Ende auf der letzten Folie wird es einen QR-Code geben mit einem Link zu der Webseite, wo ihr ein paar Tipps, Tricks, Quellenangaben findet. Und auch irgendwie zwei YouTube-Videos in dem Fall von einem Mathematiklehrer aus den USA, der das für seine, ich glaube, 11-Klässler super gut erklärt hat, wie man so ein Public-Private-Key-Pärchen mit einfacher Mathematik ausrechnet. Allerdings ist es auch so, das muss man fairerweise dazu sagen, dass diese Verschlüsselung mit 3000 Bit langen Schlüsseln, die ist doch ziemlich rechenaufwendig. Und ist in der Praxis nicht geeignet, um größere Mengen von Daten zu übertragen. Deswegen bedienen sich eigentlich alle Verfahren folgendem Trick. Alice schickt gar nicht die eigentliche Nachricht verschlüsselt an Bob, sondern Alice denkt sich einfach einen normalen Schlüssel aus für das AES-Verfahren, was ihr davor kennengelernt habt, schickt nur diesen Schlüssel in dem Umschlag zu Bob und danach kommunizieren beide über die AES-Verschlüsselung. Also das RSA-Verfahren mit diesem Public-Private Key ist eigentlich tatsächlich nur dafür gedacht, einen Schlüssel zu tauschen und nicht den eigentlichen Text zu tauschen. Ich habe es hier ein bisschen vereinfacht dargestellt. Genau, und auch diese Verschlüsselungsstandards, das RSA-Verfahren, aber noch viel mehr eigentlich das Diffie-Hellman-Verfahren werden im Internet verwendet, um quasi Maschinen miteinander reden zu lassen, um Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei E-Mails zu machen. Und ja, also eigentlich überall, wo zwei Menschen sich nicht treffen können und die Schlüssel direkt tauschen. Das war jetzt ein bisschen abstrakt, ja. Und ich hatte ja versprochen, ich versuche das nochmal ein bisschen besser zu machen. Nein, den Stift brauche ich noch nicht. So. Möchtest du Alice oder Bob sein?
Ich bin Alice.
Du bist Alice, dann ist das deine Nachricht. Danke. Achso, und das ist der Umschlag. Ja. Den brauchst du auch gleich. Genau. Wintermute ist Alice, ich bin Bob. Bob hat keine Nachricht, Bob ist der Empfänger und Bob generiert jetzt ein Schlüsselpärchen. Das ist mein Schlüsselpärchen. Welches ist der Public Key? Das hier? Das Schloss, genau. Das ist der Public Key. den darf ich rausgeben. Stellt euch vor, ein Public Key ist natürlich ein Stück Information, das kann ich beliebig oft kopieren, jeder kann es runterladen. Ich habe jetzt hier ein Schloss der Anschaulichkeit. So, das gebe ich jetzt ins freie Internet und Alice nimmt sich das Schloss. Alice hat eine Nachricht, eine ganz streng geheime Nachricht mit Vortragsnotizen für den letzten Vortrag. Das verpackt sie in eine E-Mail und jetzt verschlüsselt sie die. Alles vor Ort. Wir sind bestens vorbereitet.
Verschlüsselung.
So, jetzt kommt da niemand mehr ran, auch Alice nicht. Und ich empfange das. Und nur ich kann mit meinem Schlüssel den Private Key das wieder aufknacken, die Nachricht rausnehmen und weiß, was Alice mir geschrieben hat. Das ist das Public-Private Key-Verfahren. Danke dir. Wir führen das gleich noch, merkt euch das gut, wir führen das gleich noch ein bisschen weiter. So, auch das war vielleicht nicht ganz realitätsnah, aber wir haben uns vorgenommen, dass heute ist ein Praxisvortrag. Also lass uns mal gucken, wie realistisch ist das in der Praxis. Ich überlege noch, in welcher Reihenfolge wir das jetzt machen. Genau, wir haben erstmal noch eine Folie. Ne? Genau, wir hatten schon über E-Mail-Verschlüsselung gesprochen gerade. Wichtige Info, ne? Also wenn Alice jetzt, also es geht immer noch das Beispiel davor, ne? Alice möchte eine E-Mail schicken und vielleicht habt ihr schon mal ein Internet, ein E-Mail-Provider, euch die quasi, ja, was daran so toll ist, durchgelesen, warum ihr genau diesen Provider nehmen solltet, dann steht da manchmal verschlüsselte Verbindung. Damit meinen sie, dass Alice sich mit dem Server von, in dem Fall Apple, ihr erinnert euch vielleicht, Alice ist so ein Apple-Fan, dass Alice sich mit dem Apple-E-Mail-Server über eine sichere Verbindung verbindet und der wiederum verbindet sich mit dem E-Mail-Server von Bob, der ja einen Gmail-Account hatte, wenn ihr euch richtig erinnert, auch sicher. Also Alice verbindet sich sicher mit Apple, Apple verbindet sich sicher mit Google und auch Google ist in dem Sinne sicher. Bob verbindet sich dann mit seinem E-Mail-Anbieter auch auf die sichere Art und Weise. Allerdings ist das nicht Ende zu Ende verschlüsselt, sondern die Mail kommt hier an und ist dann lesbar. Das erkennt ihr unter anderem daran, dass ihr euch bei einer iCloud auch über einen Webbrowser anmelden könnt von jedem Ort der Welt und eure E-Mails lesen. Das heißt also, kann Apple das auch. Ihr braucht euer Laptop dafür nicht. Das Gleiche gilt hier. Ne? Es sind kurzum, bei Apple arbeiten eine ganze Menge Menschen, die eure E-Mails lesen können. Bei Microsoft und bei Google in dem Fall arbeiten nochmal mindestens genauso viele Menschen, die auch eure E-Mails lesen können und auch die E-Mails von allen anderen, die da hingesendet worden sind. Also eine sichere E-Mail-Verschlüsselung heißt nicht, dass ihr sicher mit Apple euch unterhaltet. Das ist das Mindeste, aber es hilft euch nicht. Ihr möchtet eine sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben und da... Und da kommt jetzt genau das zum Tragen, was wir gerade gezeigt haben mit dem Schlüsseltausch, dass ich also nicht dem E-Mail-Anbieter vertraue, sondern dass ich die Nachricht auf meinem, also Ende zu Ende heißt, auf dem Endgerät. Dass ich also auf dem Endgerät hier die Nachricht verschlüssel, sie danach diesen Weg geht zu Apple und zu Google, die aber noch nicht reingucken können, die sehen quasi nur den verschlossenen Umschlag. Und erst Bob hat den Schlüssel, um diesen ganzen Kauderwelsch wieder auszupacken. Das ist Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei E-Mails und 99,99% der E-Mails machen das nicht, weil es den Ruf hat, total unkomfortabel zu sein. Dass es das nicht ist, möchte ich euch jetzt mal live zeigen oder möchten wir euch live zeigen. Wir haben uns dazu zwei verschiedene E-Mail-Konten mit zwei verschiedenen Clients ausprobiert, angelegt und machen jetzt mal eine kurze Live-Demo. Ich würde mal anfangen.
Ja.
Und dann übernimmst du. Ich habe vorbereitet Thunderbird. Wer kennt Thunderbird? Das ist schön. Wer es nicht kennt, Thunderbird ist ein E-Mail-Client, der ist kostenlos, wird ja immer noch von der Mozilla Foundation betrieben.
Ja. Genau.
Weiterentwickelt, der Code von Thunderbird ist Open Source. Das heißt, wer möchte, kann drin mitentwickeln, aber noch viel wichtiger. Ganz viele Leute gucken sich den Code an und können so prüfen über die quasi Masse, dass da keine Hintertürchen drin sind, sondern dass der Code sicher verwendet werden kann.
Das ist so die Open Source-Alternative zu Outlook oder irgendwas, so ein lokaler E-Mail-Client halt.
Genau, die Open-Source-Alternative zu Outlook oder aber auf jeden Fall etwas, was auf dem Gerät installiert wird. Es gibt immer mehr Menschen, die E-Mail einfach immer über den Browser verwenden. Das ist dann die Webansicht, aber das Ding wird auf dem Gerät installiert. So, jetzt sage ich, ich habe das Konto noch nicht eingerichtet, weil ich das mit euch zusammen machen wollte. Ich möchte jetzt also ein neues E-Mail-Konto, das Konto habe ich schon, aber ich möchte das Konto jetzt hier in Thunderbird einrichten und sage, ich brauche eine neue E-Mail. Dann muss ich mir einen Namen annehmen oder kann ich meinen Namen angeben. Und ich habe natürlich auch schon was vorbereitet, nämlich mein E-Mail-Konto und mein Passwort habe ich. Wer war bei Passwortsicherheit? Habe ich ganz selbstverständlich in einem Passwortmanager abgelegt, sodass ihr das hier gar nicht sehen könnt.
Ist ein guter Freund KeePass, falls sich irgendjemand an den erinnert.
Genau, KeePass XC. Also wenn ihr keinen Passwortmanager habt, nutzt ab heute bitte doch. Okay, für Windows ist KeePass XC eine gute Variante. Egal, darum geht es heute nicht. So, ich lege jetzt mein neues E-Mail-Konto an, sag hier weiter und beenden. So, jetzt habe ich hier einfach erstmal nur mein E-Mail-Konto. Da ist immer noch die Willkommensmail drin, glaube ich.
Ja, das ist die Willkommensmail.
Genau, das ist die Willkommensmail. So, was ich jetzt immer noch nicht habe, ist dieses Schlüsselpärchen. Ihr erinnert euch, einfach so vom E-Mail-Konto ist das nicht da. Und Google oder Gmail hat das natürlich für mich nicht bereitgestellt und sollen sie ja auch nicht. Die sollen ja genau nicht den Schlüssel haben. Also muss ich mich selber drum kümmern. Also das hat erstmal nur mein E-Mail-Konto hier auf Thunderbird gebracht und ich könnte jetzt meine E-Mails lesen. Ich kann auch schon senden, darum soll es jetzt nicht gehen. Ich lese hier mal meine Willkommensmail, wende hier vielleicht auch nochmal die Bilder ein, dass ihr seht, wie das aussieht. Jetzt sage ich, ja, sieht nicht schön aus, ne? Nee, ist nicht besser geworden dadurch, okay. Jetzt gehe ich mal in die Einstellung. Ich habe hier ganz viele Einstellungen, aber uns geht es um Verschlüsselung. Und ihr werdet sehen, hier gibt es einen Punkt in dem Menü zu diesem E-Mail-Konto, das heißt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und da sagt mir Thunderbird, ja, ganz viel Kram und OpenPGP, das ist das Protokoll, mit dem wir E-Mails verschlüsseln, OpenPGP, Open, weil wieder Open Source, man kann den Code sehen, das Verfahren ist bekannt und nicht geheim, es geht nur darum, den Schlüssel geheim zu halten. Sagt mir, Thunderbird kennt noch keinen privaten OpenPGP-Schlüssel. Stimmt, weil ich habe ihn ja noch nicht angelegt, also mache ich das mal. Erfreulicherweise gibt es das mittlerweile in Thunderbird integriert, sag Schlüssel hinzufügen. Übrigens, wir zeichnen das auf Video auf, ne? Und so in 2-3 Wochen ist auf der Webseite, die ganz am Ende angezeigt wird, wenn ihr dann 2-3 Wochen Geduld habt, könnt ihr die ganze Veranstaltung als Video runterladen. Da ist das dann also auch mit drin.
media.ccc.de, ich habe gehört, da gibt es gute Vorträge.
Alle Vorträge sind da.
Die zeigen wir am Ende.
Ganz am Ende zeigen wir einen großen QR-Code, sagen euch, was ihr damit machen müsst und dann könnt ihr das mit nach Hause nehmen. So, ich habe die Möglichkeit, wenn ich einen bestehenden Schlüssel habe, kann ich den hier importieren. Habe ich nicht, ich habe es extra für euch frisch angelegt. Also möchte ich einen neuen OpenPGP-Schlüssel erzeugen. Meint eigentlich ein Schlüsselpärchen erzeugen. Das mache ich jetzt mal. Er fragt mich noch, ob der Schlüssel irgendwann ablaufen soll. Ich sage nein, nach welchem Verfahren. Hier ist übrigens wieder RSA, ihr erinnert euch. Wir haben gerade über RSA gesprochen, mit 3000 Bit Länge. Ich sage ja, mach mir mal. Das kann mehrere Minuten dauern, aber das stimmt nicht. Das geht relativ schnell. So. Da hat er einen Schlüssel erfolgreich erstellt und jetzt sehen wir den hier. Dieser Schlüssel mit diesem kryptischen, das ist ein Fingerabdruck, nee, das ist ein Identifier, ne? Also mit diesem kryptischen Namen, das ist der Schlüssel für mein E-Mail-Konto. Und wenn ich jetzt das nur hier auf dem Laptop nehmen möchte, dann reicht das auch. Jetzt ist die nächste Frage, wie schicke ich den Alice? Da komme ich gleich zu. Wichtiger wäre es noch, dass wir uns davon jetzt ein Backup machen. Wer war in kein Backup, kein Mitleid, hatte dir gerade gezeigt. Genau, also von so wichtigen Sachen, die jetzt hier nur einmal erzeugt werden und nur auf diesem Gerät liegen und der Schlüssel liegt nur auf diesem Gerät, das ist die Natur von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Wäre es gut, irgendwie eine Sicherungskopie zu haben, damit, wenn mir das Gerät mal kaputt geht, ich auch in Zukunft noch meine verschlüsselten Mails lesen kann. Also sollte ich mir den irgendwie sichern und dann kann ich hier sagen, gibt es hier so eine Schlüsselverwaltung drin. Die hat jetzt leider eine komische Schriftgröße. So, hier ist mein Schlüssel. Dann kann ich sagen, von diesem Schlüssel möchte ich eine Sicherheitskopie erstellen. Und dann fragt er mich, wo ich die hinspeichern möchte. Und dieses Secret, also das ist jetzt eine Datei, für die es nicht lesen können, lese ich es mal vor. Das kann man leider nicht ranzoomen. Das ist jetzt eine Datei, die heißt so wie das E-Mail-Konto. Dann kommt der eigentliche Name des Schlüssels. Das ist so ein kryptischer Code. Und dahinter steht Secret. Und es gibt die Dateien auch noch mit Public, das wäre quasi der öffentliche Schlüssel. Und in der Secret-Version stehen beide Schlüssel, also der Public und der Private Key drin. Genau, und die würde ich mir abspeichern. Und wo würde ich die hinlegen? Danke, sehr gut. In den Passwortmanager. Perfekt, da hat jemand aufgepasst. Genau, die würde ich mir in den Passwortmanager legen zu dem E-Mail-Konto. Genau. Ich muss übrigens, falls ich zu einem E-Mail-Account mehrere Adressen habe, muss ich zu jeder Adresse ein so ein Schlüsselpärchen erzeugen, weil die sind an die Adresse gebunden.
Manager können für gewöhnlich auch Dateien abspeichern, ansonsten kann man sich den Text herauskopieren. Also
Genau. So, jetzt würde ich dir mal überlassen, weil jetzt machen wir das Gleiche nochmal mit einem anderen Client. Du brauchst dafür Delta-Chat, ne?
Genau.
Genau.
Genau. Wir haben ja eben gesehen, bei Thunderbird müssen wir halt ein bisschen was extra machen. Da haben sich Leute gedacht, ah, das ist ja doof. Die meisten Leute wollen eigentlich nur direkt loslegen, bevor sie irgendwas einstellen müssen. Deswegen gab es ein paar Leute, die sich zusammengesetzt haben und haben sich gedacht, vielleicht machen wir einfach eine andere Oberfläche auf E-Mail. Also was wir hier jetzt sehen, nennt sich Delta Chat. Das ist im Endeffekt auch einfach nur ein Mail-Client. Bloß die Oberfläche sieht halt aus wie euer gewöhnliches Signal, WhatsApp oder andere Messenger. Ich muss mich da einmal anmelden.
Könntest du es aus dem Passwortmanager kopieren?
Genau, ich habe aber gerade eben das Passwort gewechselt, weil ich nicht sicher war, ob ich es richtig abgetippt habe. So, genau, das musste ich halt leider machen, weil mein Passwort war ein bisschen zu lang und ich habe es nicht. Ich wollte das hier nicht rüber kopieren und das ist eh nur mein Workshop-Mail-Adresse. Also, ja, das wird danach wieder gelöscht. Zwischendurch, ja. Genau.
Der Passwortmanager. Es gibt welche, also der hier, KeePass XP schon, da musst du dich selber darum kümmern, dass du den auch auf anderen Geräten hast. Aber wir hatten bei der Passwortmanager-Vorträgen, hatten wir auch Alternativen wie Bitwarden angeboten oder OnePassword oder was war Proton?
ProtonPass, genau.
Wo sich quasi ein Cloud-Dienstleister um die Synchronisation kümmert und auch da kann man diese Dateien reinlegen. Dann hast du sie auf allen Geräten und in der Cloud auch. Trotzdem gesichert durch dein Masterpasswort.
Ja. Genau. Aber ja, warum wir das solltest machen? Du dann auch noch davon ein Backup machen.
Genau. Warum wir das machen, ist einfach, weil dann müsst ihr nur durch diesen einen Passwortmanager, also die eine Datei im Backup für haben und nicht von x Dateien. Das liegt dann alles in einem gebündelten Ort, der ist auch sicher verschlüsselt und dann müsst ihr nur euch darum kümmern.
Außerdem, diese Backup-Datei von dem Schlüssel ist an sich unverschlüsselt. Das heißt, wer diese Datei in die Finger bekommt, der kann als eure Identität kommunizieren mit anderen Leuten, der kann eure E-Mails entschlüsseln. Das will man nicht. So eine Passwortmanager-Datei, die ist verschlüsselt.
Genau. Genau so. Ich habe jetzt mich hier, habe mal meine Sachen eingegeben. So, ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig eingegeben. Schauen wir mal. Ja, das hat funktioniert. Und das war es auch tatsächlich schon, was man mit Delta Chat machen muss. Ich kann jetzt, wenn ich eine E-Mail-Adresse habe und die andere Person nutzt auch Delta Chat, kommunizieren wir direkt verschlüsselt miteinander. Wir müssen also nichts mehr weitermachen in dem Moment. Wir können aber auch mit anderen Leuten kommunizieren, die nicht Delta Chat haben. Das heißt, wenn die, so wie eben bei dem anderen Mailbox eingerichtet wurde, OpenPGP nutzen, dann können wir mit denen auch verschlüsselt kommunizieren. Da wird dann so eine kleine Nachricht rausgeschickt, wo dann gefragt wird, ey, willst du mit dieser Person verschlüsselt kommunizieren? Und dann passiert das danach automatisch.
Genau. Soll ich dir mal eine Testnachricht schicken, sodass wir die öffentlichen Schlüssel tauschen?
Mal gucken, ob das funktioniert. Mal
gucken, ob das funktioniert.
Genau, dabei ist halt noch wichtig, genau, dass du das.
So, ich würde jetzt meine neue Nachricht erstellen an, wie war das? Broken Token. At mailbox.org, gell?
Genau.
Es tut mir übrigens leid, dass ich Google verwendet habe, auf die Schnelle nicht tippen und reden gleichzeitig.
Das ist ja gut.
Testnachricht. So, noch kann ich. Was denn? Ja, nee, das ist schon okay, richtig so. Ja. Der hat da irgendwie. Das ja. ein, weil ich so rangezoomt habe.
Ja.
Noch kann ich es nicht verschlüsselt schicken, weil ich ja Wintermutes Public Key nicht habe. Aber wenn ich ihm eine Testnachricht schicke, passiert jetzt Folgendes. Das geht jetzt sehr schnell. Wir schauen uns die gleich nochmal im Gesendet-Ordner an.
Du musst noch in Einstellungen.
Hat er das nicht automatisch?
Nee.
Beim Testen schon?
Das ist, wenn du es einmal rausgenommen hast, dann ist es nicht mehr per Default drin.
Ah, oh, okay.
Ja. Gut. Genau, also Stefan hier gerade aufgefallen ist, ist eigentlich ist es per Default so, dass ein öffentlicher Schlüssel angehangen wird an die Nachricht, damit die anderen Personen wissen, ah, die Person kann mit mir verschlüsselt kommunizieren. Und dadurch, dass dieser Schlüssel auch mal mitgeschickt wird, der öffentliche Schlüssel, weiß ich auch, dass dieser Schlüssel auch wirklich von dieser Person kommt.
Mhm. So, ich... Müsste passen, oder?
Ja.
Schauen wir mal.
Genau,
da ja, jetzt hat er es drangehängt.
Genau, jetzt kannst du es einmal.
Jetzt mache ich es einmal im Gesendet-Ordner auf. Da ist die zweite Mail und die hat jetzt so einen Anhang unten dran mit einer Datei und das sollte quasi dem Empfänger jetzt ermöglichen, mir danach das erste Mal eine verschlüsselte Nachricht zu schicken. So und ja.
Ich weiß nicht, mal gucken, das selber noch nicht ausprobiert.
Wir haben es noch nicht getestet. Also wir nutzen PGP schon, aber wir haben es jetzt in dieser Konstellation noch nicht getestet.
Das heißt auch wieder in dem ASC-Format, das ist das gleiche Format, wie auch euer Schlüssel da exportiert würde, der Private Key. Aber in diesem Fall ist es halt der Public Key, den möglichst alle kennen sollten.
Genau, ich wollte gerade gucken, eigentlich kann man sich das hier auch nochmal anschauen, aber gerade nicht. Haben sie ausgebaut, okay. Aber bei dir ist jetzt die Nachricht angekommen, also ihr habt hier gerade gesehen, hier kam die Testnachricht an, vor allem hier kam auch nur die Testnachricht an, wo der Schlüssel angehangen wurde. Die andere wurde ignoriert.
Ach, die, guck mal, die steht da runter,
ja. Now. Ach ja, now, stimmt.
Ich habe einfach keinen Text mit drin
genau. Genau, aber auf jeden Fall wurde anscheinend der Schlüssel mit aufgenommen, weil hier ist jetzt so ein kleines Schloss unten rechts, weil wenn das nicht verschlüsselt wäre, würde halt dieses Schloss nicht da sein. Dann gucken wir mal hier. Genau, und da sehen wir, ah ja, da ist eine Nachricht angekommen. Ich mache das mal im neuen Tab auf, dann ist das größer. Und wir können hier oben rechts jetzt sehen, dass da so ein Häkchen ist mit OpenPGP verschlüsselt. Da sehen wir, die Nachricht gibt an, den öffentlichen PGP das zu enthalten. Den können wir jetzt importieren. Dann ist das nämlich, dann können wir nämlich auch verschlüsselt senden. Genau, ich akzeptiere den Schlüssel. Zack. Okay. So, jetzt sagt er uns hier noch, das ist nicht ganz so sicher, das beheben wir gleich einmal. Wenn wir den jetzt einmal selber senden, dann können wir nämlich jetzt hier auch verschlüsselt senden.
Test. Warum wir den Schlüssel extra gerade zulassen mussten, dazu kommen wir gleich nochmal.
Genau.
Und wenn man den Public Key von einem Kommunikationspartner bei Thunderbird importiert hat, dann ist das für gewöhnlich auch schon automatisch verschlüsselt, wenn man eine neue E-Mail schreibt.
Genau. Und dann sehen wir hier, dass das geklappt hat.
Habe ich jetzt was Verschlüsseltes gesendet von Thunderbird?
Ja.
Cool.
Genau, also diese Nachricht wurde jetzt verschlüsselt gesendet und auf der anderen Seite mussten wir halt dafür nicht viel machen tatsächlich. Das soll einmal zeigen, man kann es halt in Thunderbird machen, man kann aber auch diesen Delta-Chat nutzen und da funktioniert es halt einfach so. Und genauso funktioniert das auch auf Smartphone-Geräten und auf anderen Betriebssystemen. Diesen Delta-Chat kriegt ihr halt für alle möglichen Oberflächen und Thunderbird kriegt ihr halt auch überall.
Das ist nämlich tatsächlich ein Manko von dem OpenPGP. Das funktioniert super auf Windows-Laptops, auf Linux-Laptops und auf dem Mac funktioniert es auch. Auf einem iPhone funktioniert es leider nicht. Und auf dem Android-Handy funktioniert es. Es ist aber ein bisschen hakelig, weil man dort zwei Apps installieren muss.
Delta-Chat gibt es halt für iOS.
Ja, genau. Also ich meine jetzt nur OpenPGP. Wenn man den Delta-Chat-Client nutzt, sieht das erstmal ungewöhnlich aus, dass man E-Mails so in diesem Chat-Format hin und her pingt. Aber dafür funktioniert es wirklich auf allen Geräten. Genau. Ich wollte einmal noch dann die verschlüsselte Mail zeigen. Soll ich mal?
Ja.
Genau. Also wir haben...
Da war eine Frage, glaube
ich. War eine Frage?
Ja. Sie haben uns das jetzt aber mit Thunderbird gezeigt.
Ja. Ja.
Thunderbird ist ja nun, sagen wir mal, nicht der Standard, den man allgemein nimmt. Also Outlook halte ich dafür verbreitet.
Genau.
Habe ich jetzt irgendwas verpasst oder geht das auch mit Outlook? Ganze?
Genau, bei Outlook geht das leider nicht. Es gab früher mal ein Plugin dafür, aber wie das halt so ist, hat Microsoft leider diese Plugin-API so oft abgeändert, dass die Person gesagt hat, die macht das nicht mehr.
Also tatsächlich würde ich dem widersprechen, dass Outlook der Standard ist. Also im Firmenkontext schon, dann arbeite ich mit Verschlüsselung aber nicht mit OpenPGP, sondern mit dem S/MIME von Microsoft. Im Privatkontext nutze ich eigentlich nur Thunderbird und empfehle es auch allen, weil es kostenlos ist, weil es Open Source ist und weil ich dort solche Sachen eben relativ einfach machen kann.
Genau, S/MIME ist halt das, was auch hier unten mit angezeigt wird. Das ist dann auch ein Ende-zu-Ende verschlüsseltes Verfahren. Das funktioniert aber über Zertifikate, das ist noch was anderes.
Kommen wir noch zu.
Da kommen wir noch zu, genau. Aber das ist halt verbreitet da in der Firmenwelt, weil man dafür tatsächlich Geld zahlen muss.
Genau. Genau, aber ja, Punkt. Nee, genau das schauen wir uns gleich mal an. Also ich habe das hier auf dem Laptop Thunderbird installiert und ich kann im Grunde nahezu jedes E-Mail-Konto, was heute verwendet wird, Gmail, Apple, gmx, web.de, Freenet, keine Ahnung. Also ich kann alles da quasi reinwerfen und dann mit Thunderbird meine Mails senden und empfangen. Auch meine Kontakte verwalten, auch Kalender, wenn ich das möchte. Der Punkt ist, ich kann das natürlich auch alles in der Webversion machen. Da schauen wir gleich mal rein, wie das dort aussieht. Nur die Webversion ist ja ein Blick auf den Server des Herstellers. Und der Server soll meinen Schlüssel ja nicht haben. Deswegen kann ich dort keine verschlüsselten Mails Ende zu Ende verschlüsseln, weil das ist das falsche Ende der Kette ist. Das ist quasi ein Punkt mittendrin in dieser, ihr erinnert euch, in dieser Alice und Bob-Kette. So, wir schauen nochmal rein. In Thunderbird sieht es so aus. Ich habe jetzt hier quasi in meinem Gesendet-Ordner von Gmail habe ich hier drei Mails. Ne? Den ersten Versuch, den zweiten, der noch nicht verschlüsselt war, aber den Public Key mitgeschickt hat. Und der dritte Versuch, der wirklich verschlüsselt gesendet hat. So sieht es in meinem Thunderbird-Client aus. Und Gmail hat ja eine Web-Oberfläche, die schauen wir uns jetzt an. In meinem Gmail-Konto sieht es so aus. Hier ist noch die Willkommensmail im Posteingang. Und da gehe ich auch mal in die Gesendet-Ordner. Da habe ich auch drei E-Mails drin. Jetzt muss ich mal gucken, welche, genau, das hier ist die erste. Der erste Versuch, der war noch nicht verschlüsselt, ihr erinnert euch, das hat nicht funktioniert. Deswegen kann ich hier den Text noch ganz normal lesen. Der zweite Versuch war immer noch nicht verschlüsselt, hatte aber schon den Anhang dran. Ja, das war der öffentliche Schlüssel, den ich mitgeschickt habe und die Signatur. Signaturen machen wir gleich noch. Der Text an sich ist immer noch lesbar, hier steht jetzt No Subject. Die dritte Mail war verschlüsselt und die sieht folgendermaßen aus. Was hat er denn die jetzt hingemacht?
Na doch,
er zeigt sie gar nicht an, genau. Die dritte Mail ist für Google nicht anzeigbar. Der Text in dieser Mail sieht folgendermaßen aus. So. Ihr erinnert euch daran, dass ich euch bei AES gezeigt habe, das ist quasi AES-verschlüsselter Text. Mit über RSA haben sich die E-Mail-Clients die haben mit RSA nicht diesen Text verschlüsselt, sondern die haben sich auf einen sogenannten Session-Key geeinigt, der dann mit der einfacheren Verschlüsselung, also nicht unsichereren, aber einfacheren, schnelleren Verschlüsselung, AES, quasi das produziert hat. Google sieht jetzt nur noch das in meinen Mails. Und auch quasi die Empfänger Apple und Proton in deinem, oder die Mailbox.org in deinem Fall. Das ist eine Ende-zu-Ende verschlüsselte Mail. Und im Webbrowser kann ich mir die nicht anzeigen lassen, weil Google den Schlüssel nicht hat. Dafür brauche ich halt, und das macht das Ende-zu-Ende aus.
Genau. Wenn ich jetzt eure Mails mitlesen will, dann schauen Sie in die Röhre.
Genau, wichtig ist, es gibt tatsächlich auch Anbietende, die das in der Web-Oberfläche anzeigen können, diese verschlüsselten Nachrichten. Aber das sind zwei spezielle, also das sind halt Proton und Tutanota. Da ist das halt, ihr müsst euch immer vorher mit eurem Passwort anmelden und dadurch wird dieser Schlüssel, also wird der Schlüssel kurzzeitig in der Web-Oberfläche gespeichert und damit werden dann diese Nachrichten wieder entschlüsselt. Das heißt jetzt nicht, dass dann euer Schlüssel auf den Webservern von diesen Anbietenden liegt, sondern die machen das über einen kleinen Trick, dass sie das halt kurzzeitig anzeigen können. Aber deswegen funktionieren auch ein paar Sachen da einfach nicht, wie zum Beispiel alle Nachrichten zu durchsuchen, ist einfach langsamer, aber das passiert alles auf eurem Rechner und nicht auf den Servern von den Mail-Anbietenden. Ja. Also das sollte man im Hinterkopf behalten, nur weil man das da sehen kann, heißt es nicht, dass es dann nicht verschlüsselt ist.
Genau. Noch eine Frage, diese ganze Verschlüsselung, die Dateien, die da angehangen werden, wie lang ist der Lebenszyklus? Also kann ich nach 5, 8, 10 Jahren die E-Mail immer noch lesen?
Wenn du dir den privaten Schlüssel aufhebst. Ne? Also wir hatten ja gesagt, bei dem Schlüssel generieren kann man eine Lebenszeit angeben. Standard war hier 3 Jahre. Man kann aber jetzt im privaten Kontext den auch auf unbegrenzt setzen. Wichtig ist, dass man den nicht verliert. Auch wenn der Schlüssel abläuft, kann ich trotzdem noch Mails, die mit verschlüsselt waren, immer noch lesen, wenn ich den Private Key habe. Ich kann nur nicht mehr neu verschlüsseln damit.
Genau, solange du beides hast, kannst du alles lesen. Muss man nur aufbewahren dann.
Genau.
Wenn ich einmal so einen Schlüssel eingerichtet habe, werden dann alle E-Mails automatisch verschlüsselt oder kann ich auch auswählen?
Genau, man kann das auswählen und nochmal vielleicht ein gedanklicher Sprung zurück. Wenn ich den Schlüssel eingerichtet habe, hilft das ja nicht. Der Empfänger muss ja einen öffentlichen Schlüssel eingerichtet haben.
Du kannst
also wenn ich einen Schlüssel eingerichtet habe, dann kann ich verschlüsselte Mails empfangen. Damit ich welche senden kann, muss jeder Empfänger sich so ein Schloss, sein Schloss quasi in die Welt gegeben haben, ihr erinnert euch an das Spiel.
Du kannst nur verschlüsseln, wenn du den Public Key von deinem Gesprächspartner hast, von dem E-Mail-Konto, mit dem du kommunizieren willst. Das Gute bei den E-Mail-Konten ist halt, dass für gewöhnlich sie einfach ihren Public Key unten als Anhang anhängen, wenn sie PGP eingerichtet haben. Aber dann muss man das halt importieren.
Also die Gesprächspartner müssen das alle mitmachen, wollen wir damit sagen. Und die meisten machen es nicht. Deswegen kommunizieren auch wir in der Regel nicht verschlüsselt per Mail, weil wir einfach niemanden finden, der das mit uns spielt. Das Spiel, ja. Aber also wenn ich mir einen Schlüssel, also die Idee dahinter ist tatsächlich, ich habe mir ein Schlüsselpärchen generiert, habe mir das auch sicher in meinen Passwortmanager gebackupt und ist in PowerPoint, in Thunderbird alles eingerichtet. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Genau. Was wollte ich sagen? Was du sagen
würdest? Ja, weiß ich auch nicht.
Wichtig ist halt, ihr habt oben auch immer diesen Knopf hier, der heißt Verschlüsselung. Wenn ihr den könnt ihr auch einfach ausschalten. Da ist dann so ein rotes X durch und ihr werdet unten auch nochmal gewarnt, dass das gerade, ihr könntet verschlüsseln, aber wir wollen das jetzt gerade nicht. Also wenn da oben das X durch ist, dann verschlüsselt ihr auch einfach nicht. Das heißt, wenn ihr Probleme habt, dann könnt ihr auch da zurück drauf fallen.
Aber diese Option habt ihr halt auch nur, wenn ihr schon den Public Key von diesem Gesprächspartner habt.
Genau. Genau, ansonsten wird das auch tatsächlich mit einem Kreuz angezeigt, wenn das einfach nicht geht.
Wir können das gleich auch mal demonstrieren sonst. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Also ich habe mir das Schlüsselpärchen eingerichtet und habe das auf einen Schlüsselserver hochgeladen. Das ist quasi, gibt es mehrere Server, die im Internet stehen, wo alle Leute sagen können, zu dieser E-Mail-Adresse ist das der Public Key. Dann kann man da nachschlagen in so einem Telefonbuch. Das ist quasi so eine Schlossausgabestelle vor dem Spiel, was ihr eben hattet. Ne? Und kann sich jeder sagen, der mir an meine E-Mail-Adresse eine Nachricht schicken möchte und das verschlüsselt tun möchte, der geht da hin und sucht sich meinen Public Key raus. Und schickt mir dann quasi mit meinem Public Key verschlüsselt eine Mail. Deswegen mussten wir bei dem Spiel gerade hier auch erstmal eine Nachricht unverschlüsselt hin und her schicken. Die erste Nachricht, die ich ihm geschickt habe, die war nicht verschlüsselt, aber da war mein Public Key dran. Und den brauchte er, um mir quasi zu antworten mit erstens einer verschlüsselten Nachricht und zweitens seinem Public Key. Und danach, nachdem wir die Public Keys getauscht haben, konnten wir dann jede Nachricht verschlüsselt machen. Und das übrigens macht Thunderbird auch automatisch. Wenn ich eine Mailadresse eintippe als Empfänger und er kennt den Key dazu schon, verschlüsselt er die auch automatisch. Und wenn nicht, dann nicht. Dann bietet er das auch gar nicht an. Wenn ich trotzdem verschlüsseln drücke, sagt er, hey, ich habe keinen Schlüssel von dem Menschen, hast du vielleicht einen? Und dann kann ich den hochladen. Ich könnte mich ja mit ihm treffen und er gibt mir den nur auf dem USB-Stick. Oder ich schicke ihn über einen anderen Kanal, Signal Messenger beispielsweise, und kann ihn dann da auch reinladen. Das ist allerdings kompliziert. Diese Key-Server sind ein bisschen komfortabler mit dem Tauschen. Genau, und was mein Thunderbird-Client aber immer macht, seit ich das eingerichtet habe, bei jeder gesendeten Mail hängt er den Public Key dran, egal ob der Empfänger das möchte oder nicht. Sodass quasi jemand, der verschlüsselt antworten möchte, das ab dann auch kann.
Willst du nochmal zeigen, wo man die Signatur aktiviert? Weil das war ja nicht standardmäßig aktiviert. Das hat mehr
Signatur?
Ja, doch, die ist per Default an. Die hatten wir eben angeschaltet. Also wir hatten die außen angeschaltet.
Okay, gut.
Ja. Wir sagen gleich noch was zu Signaturen, genau. Wo da der Unterschied ist.
Genau. Das Veröffentlichen habe ich gerade eben einmal kurz gezeigt. Man drückt eigentlich hin auf den Knopf. Dann kriegt man eine kleine E-Mail von dem Veröffentlichungsserver. Da sagt der, ja, bitte bestätige auch, dass du wirklich diese E-Mail-Adresse bist. Und da klickt man dann drauf und dann ist auch dieser Schlüssel auf diesen, also ist in der Öffentlichkeit dann verbreitet.
Es gibt Menschen, die das nicht wollen, weil so eine Schlüsselserver natürlich auch eine prima Quelle für E-Mail-Adressen sind, wo ich einfach mal Werbung hinschicken möchte. Ja. Es ist so ein Trade-off. Ja.
Zweischneidiges Schwert.
Genau. Weiter?
Okay, ja, weiter, genau. Also wir haben, wir waren durch mit dem hier, ne?
Ja.
Genau. So, wir kommen zurück zu Alice. Jetzt hatten wir ja schon so ein bisschen über Signaturen gesprochen. Warum haben wir das gemacht? Wir haben jetzt ein Problem. Nämlich, wie kommt der Schlüssel zu Alice rüber? Es könnte ja sein, dass ich in diese, also das haben wir ja gerade schon gesehen, ne? Ihr erinnert euch vielleicht an die Folie. Es könnte natürlich sein, dass da sich so ein kleiner Man in the Middle dazwischen stummelt und anfängt quasi Bob vorzugaukeln, er wäre Alice. Erstmal gaukelt er Alice vor, er wäre Bob und kommuniziert verschlüsselt mit Alice und Alice glaubt, alles ist in Ordnung. Und im Hintergrund kommuniziert er auch verschlüsselt mit Bob und Bob glaubt, alles ist in Ordnung. Aber eigentlich hat er sein Schlüsselpärchen mittendrin reingehängt. Ich habe jetzt also eine verschlüsselte Verbindung, allerdings nicht mehr Ende zu Ende. Und die Frage ist jetzt, woher weiß Alice, dass dieser Public Key wirklich Bobs Public Key ist oder nicht? Das ist ein Problem, weil ich hätte ja quasi auch gerade ein Angreifer sein können, der Wintermute den Public Key geschickt hat und sagen kann, ich, das ist der Public Key von mir. Und eigentlich war es jemand anders. Dazu muss man wissen, dass wir haben gerade schon über Signaturen, ja, ich weiß noch nicht, ob ich es brauche. Dazu muss man wissen, dass Schlüssel nicht nur zum Verschlüsseln verwendet werden können, sondern auch zum Signieren. Ich will gar nicht zu sehr darauf eingehen, wie das geht. Das ist im Grunde ist auch ein Verschlüsselungsverfahren, soll aber bedeuten, dass ich quasi eine E-Mail unterschreibe mit meinem Private Key, den nur ich wissen kann. Und jeder, der gesichert meinen Public Key hat, kann die entschlüsseln. Bei dem Alice-Bob-Problem hilft das noch nicht so viel, weil ich immer noch das Vertrauensproblem habe. Deswegen ist das bei OpenPGP, gibt es ein sogenanntes Web of Trust, dass ich quasi jetzt Nothing bitten würde, mal meinen und Wintermutes Schlüssel gegenzuzeichnen. Dafür treffen wir uns und er guckt uns an und wir machen die E-Mail-Adresse und dann signiert er das mit seinem Public Key. Das ist zwar jetzt noch nicht immer hundertprozentig sicher, weil ihr auch nicht wisst, ob ihr Nothing vertrauen könnt, aber es ist schon mal ein bisschen sicherer. Und wenn ich das noch mit 3-4 Leuten mache, dann habe ich unter meinem Public Key 5 Unterschriften, die bestätigen, dass ich wirklich Stefanius bin. Und das erhöht so ein bisschen die Sicherheit. Praktisch macht das aber keiner mehr. Also die Ursprünge von der Motivation, warum wir hier sind, ist ja das Projekt Digitale Selbstverteidigung. Das hieß aber mal Kryptoparty. Und eine Grundidee von Kryptoparty war tatsächlich, dass sich Leute treffen vor Ort, um miteinander solche Schlüssel zu tauschen, gegenseitig zu signieren und so quasi ein Web of Trust, ein Netz des Vertrauens herzustellen. Das hat sich aber doch als unpraktisch herausgestellt.
Inzwischen machen nicht mehr wir mehr das.
Und deswegen gibt es was anderes.
Vielen Signaturen. Im Prinzip ist es die gleiche Verschlüsselung wie bei der PGP-E-Mail-Verschlüsselung, aber anstatt die Nachricht zu verschlüsseln, verschlüsselt man eine Summe, anhand der man identifizieren kann, dass die Nachricht korrekt und vollständig gesendet wurde.
Genau. Also wenn ihr über E-Mails redet, hatte ich ja gerade schon gesagt, ihr könnt den Schlüssel natürlich einfach über einen anderen Kanal übertragen. Ihn am Telefon durchzusagen, ist schwierig. Weil der so lang ist. Es sind 3000 Bit, ja. Aber ihr habt ja vorhin gesehen, dass diese Schlüssel so Kürzel haben. Das sind Fingerabdrücke. Man kann also die Datei schicken und Thunderbird importiert die dann und sagt, zu dieser Datei, der Fingerabdruck ist so. Und das ist ein Kürzel, das ist nur so lang, das kann man am Telefon vorlesen. Oder man schickt den Schlüssel als Public Datei, diese .asc-Dinger, die ihr gesehen habt, über einen Messenger, den ihr mir vertraut, über Signal beispielsweise oder über Threema. Und tauscht den Schlüssel so ein. Das muss man ja auch nur einmal machen und ab dann kann man gegeneinander vertrauen. Kann ihn auch über einen USB-Stick tauschen, das ist auch egal. In der Praxis wird das allerdings schwierig, weil ich hatte ja schon gesagt, der Fall, dass Alice mit Bob eine E-Mail verschlüsselt senden will, das ist quasi an dem, was wir heute im Internet sehen, eigentlich quasi ein sogenannter Edge-Case, also was die absolute Ausnahme ist, was aber milliardenfach jeden Tag passiert ist, dass sich die Geräte mit anderen Geräten verbinden. Also die Handys in euren Taschen, der Laptop hier verbindet sich mit dem Internet-Server. Also Maschine-zu-Maschine-Kommunikation unterliegt denselben Problem. Wie kann ich sicherstellen, dass sich mein Laptop wirklich gerade mit dem Server von Mailbox.org verbindet oder dem Server von Gmail verbindet? Oder hat sich da nicht vielleicht ein kleiner Man in the Middle reingeschlichen? Also muss man das Problem irgendwie maschinell lösen. Und da hilft mir auch kein Web of Trust, weil das ließe sich ja angreifen. Dafür haben wir sogenannte Zertifizierungsstellen eingerichtet. In Englisch, habt ihr das vielleicht schon mal gehört, Certificate Authorities. Das ist eine, oder kurz CAs. Das ist eine Gruppe von Unternehmen, weltweit, die nicht zusammengehören, also ich glaube, die Telekom gehört, ich habe noch mal nachgeguckt, die Telekom gehört dazu oder T-Systems gehört dazu und noch viele andere, Google gehört wohl dazu, dann gibt es eine kostenlose, die heißt Let's Encrypt. Das sind Unternehmen, die diese Schlüssel beglaubigen. Und dieses Beglaubigen von Schlüsseln nennen wir Zertifikate, die stellen also Zertifikate aus. Die Idee ist, wenn ich also eine Webseite betreiben möchte, zum Beispiel die, auf die ich euch am Ende verweise, stefanius.de, die hat ein Zertifikat. Und wenn ihr stefanius.de im Browser eingebt, dann seht ihr neben der Adresse so ein kleines Schloss, was zu sein sollte. Und dieses Schloss sagt euch, okay, die Adresse hat dich wirklich zu dem Server geleitet, wo du hin wolltest, nämlich dem von Stefanius. Und dazwischen ist nichts anderes mehr. Da ist kein Man in the Middle dazwischen, ja? Ja, das stimmt. Bei dem Elster-Schlüssel geht es allerdings primär um die Authentifizierung, also quasi, dass du dich ausweist, also das bin ich. Aber der Grundgedanke ist derselbe und die Technik dahinter teilweise auch, das stimmt. Also wenn ich also meine Stefanius-Seite betreibe, muss ich Folgendes machen. Ich muss sie erstmal einrichten, dann muss ich mir so ein Schlüsselpaar generieren und das muss ich einer Zertifizierungsstelle zur Unterschrift geben. Das habe ich heute früh erst wieder gemacht, weil das Ding weggeraucht ist. Und anschließend kann jeder, der die Webseite ansurft, über dieses Client-Symbol, über dieses Schloss-Symbol sicher sein, dass er erstens verschlüsselt mit mir kommuniziert und zweitens, dass er wirklich mit mir kommuniziert und nicht mit dem kleinen Mann mit den Kopfhörern dazwischen. Genau. In der... Wollen wir es erst mit der Demo machen? Oder? Ja, wir machen es, pass auf, wir machen mal den praktischen Teil vorher. Wir kommen noch mal zu diesem... Obwohl, nee, das geht nicht. Wir brauchen den Ausweis dafür.
Ach so.
Okay, da müssen wir noch ein bisschen bei der Theorie bleiben. Es tut mir leid. Ich sage ja, wir haben uns noch nicht so richtig... Der Vortrag ist das erste Mal. Okay, und ich hatte ja gerade gesagt, dieses Spiel geht jetzt weniger darum, wenn zwei Menschen per E-Mail verschlüsseln wollen, sondern eigentlich die ganz normale tägliche Kommunikation von jedem eurer Geräte mit dem Internet funktioniert über folgendes Prinzip. Das ist euer Gerät, das könnte ein Handy sein, das könnte ein Laptop sein, das könnte auch irgendein Smart-Home-Gerät sein, das ist egal. Und die verbinden sich mit irgendeinem Server, also einem Computer im Internet, der irgendeine Dienstleistung anbietet. Hier in dem Beispiel oben, ne, ich hatte es gerade schon erzählt, ich surfe eine Webseite an und neben der Webseite taucht so ein kleines Schloss-Symbol auf und wir können uns einmal ganz kurz anschauen, was sich dahinter verbirgt. Wenn sich der Client, also ich sage jetzt mal euer Handy bei, was wollen wir nehmen, Gmail. Nehmen wir mal, euer Handy möchte E-Mails von Gmail abholen. Bobs Handy möchte E-Mails von Gmail abholen. Bobs Handy klingelt also beim Gmail-Server an und sagt, hey, hier bin ich und ich möchte verschlüsseln. Wie sieht's aus? Dann sagt erstmal der Server, alles klar, ja, ich bin auch da. Das ist der sogenannte Handshake, dass die sich einfach im Netzwerk kennen. Bist du da? Ja, ich bin da. Okay, Sache erledigt. Dann sagt Bobs Handy, okay, ich möchte übrigens verschlüsselt mit dir kommunizieren, weil auch Gmail damit wirbt, dass sie verschlüsselte E-Mail-Kommunikation machen, meint aber eigentlich, dass das Handy mit Gmail verschlüsselt kommuniziert. Dann einigen die sich quasi auf eine Verschlüsselungsmethode. Ihr habt heute schon ein paar kennengelernt, SA, Diffie-Hellman, IS. Ne? Diese ganzen Informationen tauschen sie aus, mit welcher Schlüssellänge. Werden die sich einig und am Ende wandert ein Schlüssel vom Server rüber zum Client. Und der weiß jetzt immer noch nicht genau, ist das wirklich der Client von Gmail oder ist das der von dem kleinen Mann mit den Kopfhörern? Und kann jetzt aber gucken, weil der Schlüssel unterschrieben wurde, eine Signatur hat von einer Zertifizierungsstelle, wissen Sie, dass die Zertifizierungsstelle bestätigt, dass dieser Public Key zu dem Server gehört. Hier, ihr seht das hier oben, nochmal zurück, ne? Hier ist das Schloss im Browser. Darunter steht US Securely Connected to the Site, also alles ist sicher, verschlüsselt und die sind es wirklich. Und dafür einsteht eine Firma oder eine Organisation, die heißt Let's Encrypt. Let's Encrypt ist also eine von diesen Zertifizierungsstellen, die auch respektiert ist und vor allen Dingen kostenlos ist, wo man Zertifikate sich erstellen lassen kann, die immer 3 Monate gültig sind, wenn man so wie ich zum Beispiel ehrenamtlichen Webserver betreibt. Das heißt also, der Client auf Bobs Handy, der muss jetzt nicht dem Server vertrauen, sondern der nimmt den Schlüssel und prüft den, guckt, ob der Schlüssel unterschrieben wurde von einer vertrauenswürdigen Stelle. Woher weiß der Server jetzt, woher weiß das Handy jetzt, was die vertrauenswürdigen Stellen sind? Und das ist der einzige Punkt, wo Sie nicht im Internet nachschauen. Das ist auf den Geräten installiert. Also wenn ihr einen Webbrowser habt, Mozilla beispielsweise, Firefox, dann ist in Mozilla Firefox eine Liste mit den weltweit gültigen Zertifizierungsstellen. Wenn ihr ein Handy habt, ist in dem Betriebssystem von Android oder von iOS eine Liste mit den gültigen Zertifizierungsstellen. Die sind da hart kodiert. Also das Handy muss nicht nachgucken, kann ich jetzt Let's Encrypt vertrauen? Irgendwo ist diese sogenannte Kette zu Ende und dann sind sie bei der sogenannten Root Certificate Authority angekommen und das ist dann Let's Encrypt. Das könnte auch eine andere Firma sein, das könnte auch die Telekom sein beispielsweise. In dem Fall ist es aber so. Jetzt zu der Frage, wie könnten also Angriffe funktionieren, indem ich die Geräte kompromittiere. Ne? Wenn also jemand an meinem Laptop rumgespielt hat und dort im Browser was geändert hat, dann ist diese Vertrauenskette gebrochen. Aber wenn ich ein Gerät habe, was in meiner Hoheit ist, kann ich diesem Schloss hier oben auch vertrauen. So, jetzt weiß ich also, dass der Gmail-Server wirklich der Gmail-Server ist. Jetzt schicke ich was zurück. Und denkt mir einen Session-Key aus, das ist jetzt der grüne. Ne, ihr erinnert euch, RSA war sehr aufwendig, IS nicht. Also denke ich mir einen grünen Session-Key aus, schicke den einmal zum Server. Und jetzt zu diesem Zeitpunkt haben Server und Client sich auf einen grünen Key geeinigt und können ab sofort verschlüsselt kommunizieren. Dieser sogenannte TLS-Handshake, TLS Transport Layer Security, ist quasi eine Erweiterung oder ist ein Protokoll, worum HTTP erweitert wurde. Das schauen wir uns gleich nochmal an, glaube ich. Ne? Die sorgt dafür, dass jeder Aufruf übers Internet quasi für Leute, die zugucken und diese Schlüssel nicht haben, nur Kauderwelsch sind. Und für die beiden beteiligten Parteien aber eine einfache Art, sich kennenzulernen. Das, danach, wenn dieser Handshake hergestellt ist, dieser TLS-Handshake, dann können die danach auch vertrauliche Informationen austauschen. Also zum Beispiel könnt ihr dann euer Passwort eingeben oder eine Kreditkartendate eingeben oder sonst irgendwas eingeben, weil ihr sicher sein könnt, egal wer dazwischen ist. Ne? Ihr erinnert euch vielleicht noch an, wer erinnert sich noch an Rolf Strandbar? Sagt das jemand was? Genau. So, also der dubiose WLAN-Betreiber oder der neugierige E-Mail-Dienstleister Gmail, der ja auch gerne mal E-Mails scannt. Keiner, ne, kann da reinschauen in diesen Traffic, außer der Server, für den es bestimmt ist. Das war jetzt eine schwierige Geburt. Also auch dazu haben wir gleich nochmal, hast du ein Passport mitgebracht? Du bist ja...
ja. Ich kann dazu noch was anmerken. Wir hatten ja eben einmal gesagt, was passiert denn, wenn der Client angegriffen wird? Das kennen die meisten Leute tatsächlich schon aus der Firma. In der Firma müsst ihr ganz häufig, wenn ihr Geräte von anderen Leuten irgendwie in euer Netzwerk holen wollt oder wenn ihr ein neues Gerät habt, auch ein gewisses Zertifikat installieren. Das ist halt in dem Fall dann das Zertifikat der Firma, weil sie halt genau das macht. Sie sind dann halt der RootCA für euch. Das kennen wahrscheinlich viele von da vielleicht. Also da installiert man halt schon häufiger oder regelmäßig Zertifikate.
Ich weiß nicht, ob das allen so bewusst ist. Also für mich war das so eine Erleuchtung, als ich festgestellt habe, ja, theoretisch unterhalte ich mich jetzt gesichert mit, ich sag jetzt mal, mailbox.org. Praktisch hat sich aber die Firma als Man in the Middle dazwischen geschaltet und kann diesen Traffic überwachen.
Genau, deswegen sagen auch Firmen immer, bitte macht keine privaten Sachen in unseren Netzwerken, weil die sehen alles.
Genau. Also die meisten Firmen schauen sich das nicht wirklich an, um euch als Arbeitnehmer hinterher zu spionieren, sondern wollen einfach aufpassen, dass keine Schadsoftware irgendwie auf diese Art und Weise in die Firma gelangt. Aber sie könnten sich das trotzdem anschauen.
Aber sie könnten es, nicht wahr, Huntermute?
Was?
Was meinst du? Kennst dich doch damit aus.
Ach so, ja klar. Nee, man macht das. Also man schaut sich das an.
Ja, nein. In manchen Fällen schaut man sich das auch an, aber es ist nicht der Hauptzweck.
Also es wird automatisch sich angeschaut. Da ist halt ein Gerät, das man prüft, der guckt halt rein, um zu gucken, okay, seid ihr ein gehackter Laptop oder irgendwas? Also kommuniziert ihr gerade mit den Servern, die schon auf so einer bösen Liste stehen oder so? Das schauen sie sich halt an.
Genau. Ja, also genau, sie schauen sich es an, aber nicht um... Ja.
Genau, sie gucken nicht euren Inhalt an. Da sitzt niemand und liest sich durch, was ihr macht. Das wäre auch ein bisschen unmöglich bei mehreren tausend Leuten, die da wahrscheinlich kommunizieren.
Genau. So, wie hilft uns das jetzt? Wie hilft uns das jetzt bei der verschlüsselten Kommunikation? Wir kommen nochmal zurück zu Outlook. Ne? Ich hatte ja gesagt, Outlook ist der E-Mail-Client der Wahl in der Regel in Firmen. Und dort gibt es auch eine Verschlüsselung und auch ein Signaturverfahren. Und die Schlüssel, die öffentlichen, also von der Grundidee her ist das gleiche, ne? auch in der Outlook-Verschlüsselung habe ich einen Public und einen Private Key. Und auch dieser Public Key von jemandem muss von irgendeiner Zertifizierungsstelle unterschrieben werden. Und das ist in der Regel aber die Firma. So, jetzt im Internet geht das noch einen Schritt weiter und wir haben da mal so ein kleines, genau, seid ihr noch wach? So ein kleines Spiel vorbereitet. Ihr kennt ja noch unser Verschlüsselungsverfahren. Ich muss jetzt mir ein bisschen hier werkeln. Wenn ihr euch also noch erinnert, das ist der Public Key. Das ist der Public Key, der von Bob zu Alice sollte, gell? Und jetzt weiß Alice nicht, ob sie dem vertrauen kann. Jetzt geht Bob her und sagt, okay, kein Problem. Ich signiere den und schreibe da jetzt meine Signatur drauf. Dann gucken wir hier. Muster. Jetzt ist der Schlüssel signiert. Jetzt die Frage, wer ist in dem Fall die Zertifizierungsstelle? Ich brauche jetzt also noch ein Dokument, was wirklich heißt, diese Unterschrift ist wirklich von mir. Und da gibt es was in der Praxis, was ihr kennt. Personalausweis. Personalausweis ist einerseits geeignet, mich eindeutig zu identifizieren oder wer im Passwortvortrag war, zu authentisieren, indem man quasi da ein Foto drauf hat und einen Namen dazu und weiß dann, okay, das ist Bob aus Münster. Und Bob aus Münster hat auch eine Signatur, die sieht so aus. Und wenn das dieselbe Signatur auf dem Public Key ist, dann gibt es jemanden, der garantiert, dass das Bob Public Key ist. Und dieser jemand ist in dem Fall die Bundesdruckerei. Die hat also quasi ein Zertifikat ausgestellt, die Bob als Bob ausweist. Und mit diesem Zertifikat kann Bob dann wieder andere Sachen unterschreiben, zum Beispiel seinen Public Key. In dem Fall, jetzt abstrakt, wäre also die Bundesdruckerei eine Zertifizierungsstelle. Ich glaube, in der Praxis sind sie das mittlerweile auch. Ne? Die stellen erstmal Zertifikate aus, um wirklich auch elektronische Kommunikation zu signieren. Ja. Und der Rest von dem Spiel ist im Grunde, du hast noch einen Pass mitgebracht.
Nein, die ist von.
Ach so.
Das war als Beispiel.
Okay, ja, ich habe vorweggenommen. Der Rest von dem Spiel ist der gleiche. Einfach dazugekommen ist eben die Tatsache, dass Alice Bob nicht mehr blind vertrauen muss. Also Bob würde sie schon vertrauen, aber dem Ding, was da in ihrem Posteingang gelandet ist, nicht. Aber wenn dieses Ding wirklich von Bob unterschrieben ist, dann braucht sie keinen Web of Trust und sie muss da auch nicht hinlaufen, sondern sie könnte sich drauf verlassen. So, jetzt muss ich mal gucken.
Ja, genau. Also das ist nicht nur, die Bundesdruckerei macht nicht nur S-Meme-Zertifikate, sondern auf eurem neuen Perso, also wenn ihr diesen E-Perso habt, da ist tatsächlich auch so ein Zertifikat drauf, damit ihr andere Sachen signieren könnt. Das ist genau dasselbe Prinzip. Die Bundesdruckerei ist halt dann wieder eine Entität, dem wir vertrauen. Die haben dann euch dieses Zertifikat gegeben und dann könnt ihr damit ja diese vielen tollen Online-Dinge machen, die man bei Behörden machen kann. Ich glaube, das sind irgendwie nur drei. Die könnt ihr dann damit machen.
Okay, das war jetzt wieder so ein bisschen, okay, wir wollten uns jetzt mal anschauen, wie das aussieht, wenn wir HTTPS verschlüsseln.
Ah ja, das wird...
Müssen wir dafür die Laptops umstöpseln?
Ja.
Genau, also das, was wir gerade, zu dem hier kommen wir gleich nochmal, das, was wir hier gerade gesehen haben, das schauen wir uns jetzt mal an, wie das wirklich im Netzwerk aussieht. Hattest du auch das HTTP-Beispiel dazu?
Ja.
Ja, perfekt. Soll ich mal meinen Laptop abklemmen?
Genau.
Wenn jetzt eine Flasche runterfällt, ne, dann...
Nicht wundern, das sieht jetzt gleich alles nicht mehr ganz so hübsch aus, weil wir gehen jetzt in die technische Welt. fuck, ist das auf der anderen Seite?
Oha. Sonst mach den Klebestreifen ab. Kriegen wir Ärger mit Christian.
Ja, tut mir leid, Christian. Oh Mann, das ist ja...
Christian ist sehr gewissenhaft beim Vorbereiten.
Genau.
Wir haben ihm nicht gesagt, dass wir zwei Laptops durchtauschen.
Ja, vor allem habe ich vergessen zu sagen, dass es auf der anderen Seite den Eingang brauche. So, dann hoffe ich mal, dass das hier funktioniert.
Ja, das dauert einen Moment. Aber...
Muss hier spiegeln?
Also wir schauen uns jetzt mal an, wie diese Kommunikation von dem einen Client zum Server ausgesehen hat, bevor es diese TLS-Verschlüsselung gab, die heute Standard ist. Und danach schauen wir uns an, wie es danach aussieht.
Okay, genau. Also, das sieht jetzt für euch jetzt erstmal ein bisschen komisch aus. Was wir hier nämlich sehen, das ist ein Mitschnitt, den ich gemacht habe. Das heißt, ich war in einem WLAN und habe mitgehorcht, was die andere Person in meinem WLAN gerade macht. Und das sieht dann ungefähr so aus. Wir sehen hier einen normalen HTTP-Traffic. So sieht das halt aus. Man kann hier oben, man sieht das leider nicht so gut, weil ich kann es leider auch nicht größer stellen. Wir haben hier am Anfang halt einen Art Handshake, den gab es nämlich auch schon für TCP, ne? Und dann fängt hier der HTTP-Traffic an. Wenn wir uns jetzt einmal anschauen, wie das im Endeffekt dann aussieht, dieser HTTP-Traffic.
HTTP ist das ist quasi die Sprache, in der die Webseiten erstellt sind.
Genau. Warte.
Also, das stimmt nicht ganz, aber
genau.
Mit dem über das Internet gesprochen.
Genau. Sorry. Ach da. Da bin ich. So. Dann sieht das Ganze nämlich so aus. Man sieht hier oben halt, was unser Client machen möchte. Er möchte gerne auf einen Server zugreifen. Das ist, der heißt hier Bad SSL, einfach weil dieser Server niemals SSL ausgeben wird, also TLS. Also der wird niemals verschlüsseln. Und dann sieht man hier halt, was unser Gerät alles mitsendet. Man sieht hier halt, von welchen Browser wir benutzen. Man sieht halt, welche Sprachen wir haben wollen. Und dann sieht man natürlich auch, was zurückgekommen ist. Also man sieht hier tatsächlich die ganze Webseite. Und das habe ich einfach gemacht, indem ich halt mit in dem WLAN-Netz drin saß. Also ich musste halt auch noch nicht mal an den Rechner der anderen Person ran und ich kann jetzt tatsächlich den gesamten Inhalt sehen. Wie sieht das Ganze denn jetzt aus, wenn es verschlüsselt ist? Ist natürlich die große Frage. Da sieht man ja gleich, also man sieht, ihr seht jetzt erstmal nicht viel, aber das Erste, was man sieht, es sind sehr viel mehr Pakete, die gesendet werden. Ne? Man sieht hier, es passiert einfach viel mehr. Wenn ihr dieses Programm nutzt, das ich hier gerade benutze und euch das anschaut, dann seht ihr auch, dass hier immer wieder so Hellos gesendet werden. Das sind diese Handshakes, die wir vorhin meinten. Da sagt nämlich der eine Server, hallo, ich habe hier diese folgenden Algorithmen, die ich anbieten kann. Da sagt der Client, ja cool, die will ich alle nicht, kannst du mir den geben? Dann sagt der Server, klar, ich gebe dir den. Und dann geht das halt so weiter, bis dann hier unten halt die TLS, also bis das dann tatsächlich verschlüsselt, die Übertragung stattfindet. Wie das Ganze dann in Klartext aussieht, sieht man hier. Es ist halt einfach nichts zu erkennen. Das Einzige, was man tatsächlich sieht, ist hier oben, welchen Server ich aufgerufen habe. Das war es dann aber auch im Endeffekt. Das heißt, ihr könnt hier schön erkennen, das ist schön verschlüsselt. Keiner kann daraus lesen, was da eigentlich gerade passiert ist. Keiner kann das entschlüsseln und so fliegt das dann durchs Netz. Also auch wenn ich jetzt mit euch im gleichen WLAN-Netz hier sitze, kann ich nur das da sehen. Genau.
Rolf mit seiner Strandbar ist dann sehr unglücklich.
Bitte?
Rolf mit seiner Strandbar ist dann sehr unglücklich.
Ja, Rolf in seiner genau. Strandbar
ist. Rolf in seiner Strandbar ist.
Also vielleicht sah das andere für euch auch schon kryptisch aus, aber es war nicht verschlüsselt. Einfach für jemanden, der sich damit auskennt, der kann da einiges rauslesen. Genau. Mit dem TLS, mit der TLS-Verschlüsselung nicht mehr. Und TLS-Verschlüsselung ist heute der Standard. Solltet ihr, was super selten passiert, immer noch an eine Webseite geraten, die nicht verschlüsselt kommunizieren kann, dann wird euer Browser so eine fette Warnmeldung anzeigen, sagen, diese Verbindung ist nicht verschlüsselt. Manche Browser sind damit auch fertig und ihr könnt gar nicht weitermachen und bei manchen gibt es ganz versteckt nur so einen, ich will aber trotzdem. Dann müsst ihr aber, solltet ihr aber wirklich wissen, was ihr tut und zumindest in der Verbindung keine vertraulichen Daten mehr eingeben. Ja, genau, sowas.
So sieht das im Endeffekt aus. Genau. Willst du dein Gerät wieder anschließen?
Ja. Genau, ich habe übrigens, während ich mein Gerät anschließe, muss ich nochmal einen Fehler korrigieren. Also HTTP ist natürlich nicht die Sprache, in der die Webseiten gemacht sind, das ist HTML. HTTP ist das Protokoll, mit dem Web quasi Kommunikation übertragen wird. Und HTTPS ist die verschlüsselte Version davon. So. Okay, also wenn wir es jetzt immerhin schon geschafft haben, dass wir die Kommunikation zwischen zwei E-Mail-Sendern und Empfängern oder zwischen einem Gerät und einem Server verschlüsseln können, dann ist ja eigentlich alles gut. Ne? Also ich gehe auf www.ccc.de, sehe das grüne Schloss und bin glücklich. Ist aber nicht ganz so, denn trotzdem habt ihr ja gerade vielleicht auch diesen verschlüsselten Traffic gesehen, in diesem verschlüsselten Ding hat man immer noch gesehen, dass überhaupt jemand mit einem bestimmten Server kommuniziert hat. Also man konnte zwar nicht sehen, was da kommuniziert wurde, aber dass Wintermute auf den Server zugegriffen hat, das war sehr wohl daraus sichtbar. Und wer bei dem ersten Vortrag dabei war, also mindestens mal die vier Leute, vielleicht noch ein paar mehr, lauscht mein Smartphone wirklich mit, erinnert sich vielleicht noch daran, dass man auch mit Metadaten, also quasi super viel anfangen kann. Ich muss also gar nicht unbedingt in die Nachricht reingucken. Ein Beispiel von damals war, also was sind Metadaten? Metadaten sind also quasi Informationen, die einfach eine Kommunikation beschreiben, ohne zu erklären, was drin ist. Also die Tatsache, dass Wintermute mir vorhin einen Briefumschlag zugesteckt hat, an dem ein Schloss dran war, hilft mir zwar nicht zu erfahren, was drin war, aber es offenbart zumindest immerhin, dass Wintermute mir was zu sagen hatte und dass es so wichtig war, dass er es verschlüsselt hat. Ist ja auch schon mal eine Information. Ein anderes Beispiel zu diesen Metadaten, was wir im ersten Vortrag hatten, hatten wir, glaube ich, ganz am Ende. Auch WhatsApp-Kommunikation ist verschlüsselt. Ne? Ich kann noch mal wiederholen, ich rate von WhatsApp ab, aber die Kommunikation ist verschlüsselt und somithin erstmal sicher im Sinne von Angreifer können da nicht rein. Und trotzdem weiß WhatsApp sehr wohl, wer mit wem, wann, wie viel kommuniziert und kann daraus einiges ableiten. Wenn ihr sagt, was habe ich schon zu verbergen, hatte ich damals folgendes Beispiel gebracht. Ihr habt in eurem WhatsApp-Account, in eurem WhatsApp habt ihr ein paar Kontakte und jetzt und einer dieser Kontakte aus Sicht von WhatsApp, den habt ihr schon ganz lange und kommuniziert ein- bis zweimal am Tag mit diesem Kontakt. Also stetig, seit vielen, vielen Jahren immer wieder kurze Nachrichten. Ihr wisst, das ist euer Ehepartner. WhatsApp weiß das nicht, kann sich's aber denken, weil Ehepartner oft auf diese Art und Weise kommunizieren. So, wo es gerade nötig ist, meistens kurze Nachrichten. Und wenn sie mal zusammen im Urlaub sind, auf einmal ganz viele Bilder. Also weiß WhatsApp, genau, ohne jetzt da gewesen zu sein, kann WhatsApp sich denken, wer in eurem Adressbuch euer Ehepartner ist. Jetzt kommt ein, achso, und euer Ehepartner geht einmal die Woche ins Fitnessstudio, auch das weiß WhatsApp, weil es sich dort in das WLAN einloggt, was irgendwie wie das Fitnessstudio heißt, und ab dann dort Sachen versendet und hin und wieder. Auf jeden Fall ist die Person regelmäßig einmal die Woche an einem bestimmten Ort und nicht zu Hause. So, und ihr wiederum habt jetzt seit einer Woche einen neuen WhatsApp-Kontakt, der neu in eurem Adressbuch dazugekommen ist. Und mit diesem Kontakt schreibt ihr die ganze Woche ganz wild hin und her. Und besonders wild und dann auch mit Bildern geht es zu, wenn euer Ehepartner gerade im Fitnessstudio ist. Ohne zu wissen, was das für Bilder sind und ohne zu wissen, was genau da geschrieben wurde, was kann WhatsApp sich wohl denken? Die Macht der Metadaten ist durchaus nicht zu unterschätzen und das wissen auch die Hacker. Und so kann sein, dass der Internet-Traffic verschlüsselt ist und trotzdem man Metadaten abgreifen kann. Was könnte das sein? Da kommt das sogenannte Internet-Telefonbuch ins Spiel, was wir als DNS kennen, Domain Name Service. Was heißt das? Es ist so eine Art Nachschlagewerk. Wenn ich nämlich in den Browser eine Adresse eintippe, dann weiß der Browser noch nicht, wo muss er jetzt wirklich hingucken. Vielleicht habt ihr das gerade gesehen, die Server heißen nicht wirklich ccc.de, die haben dann so IP-Adressen, die aus Zahlen bestehen. Und irgendwie muss eine Auflösung passieren und damit Alice Laptop weiß, ne, welchen Server es jetzt genau im Internet anfunken muss, um den Inhalt von ccc.de zu bekommen, bittet es eine DNS-Auskunft. Und der DNS-Server wird in der Regel vorgegeben von dem Netzwerk, in dem ich mich befinde. Also ihr seid hier vielleicht im MobiClick-Netzwerk eingewählt, dann gibt MobiClick den DNS-Server vor. Vielleicht geht ihr übers Mobilfunknetz raus, dann gibt vielleicht Vodafone den DNS-Server vor und zu Hause ist es in eurer Fritzbox eingestellt.
Für gewöhnlich auch vorgegeben von eurem Internetanbieter.
Genau, meistens werden sie vom Internetanbieter vorgegeben. Man kann sie in der Fritzbox ändern, wenn man das möchte. Der Punkt ist, dieser Traffic mit dem DNS-Server, der ist noch nicht verschlüsselt, sondern Alice fragt den DNS-Server auf einem unverschlüsselten Kanal an, ey du, wie ist denn die eigentliche Anschrift von ccc.de? Und der Server sagt, oh, da kann ich dir sagen, das ist hier. Das ist die eigentlich technische IP-Adresse, mit der der Browser dann im Hintergrund weitermacht. Das seht ihr nicht, weil das natürlich für Menschen jetzt so wenig hilfreich ist. Aber im Hintergrund passiert das HTTPS dann mit dieser Adresse. Alice hat dann quasi die Adresse und ab dann verbindet sie sich auch verschlüsselt mit diesem Handshake, den wir gerade gesehen haben, mit dem HTTP, mit dem ccc.de-Server und kriegt dort Dokumente, Fotos, Videos zurück und kann sie sich anschauen. Der untere Teil ist verschlüsselt und der obere nicht. Und zumindest mal der Betreiber des DNS-Servers weiß, wo er so hinsurft oder von wem er so Nachrichten kriegt. Die wissen zwar nicht, was drin ist, aber sie wissen zum Beispiel, wie oft ihr WhatsApp-Nachrichten bekommt.
Ja, und das und auch schon im Netzwerk unterwegs, weil normal DNS und auch im Netzwerk, die Leute wissen ja auch, mit wem,
genau,
welche DNS-Anfragen man macht. Das ist nicht verschlüsselt.
Genau, richtig. Warum haben wir das nochmal vorbereitet? Willst du was dazu sagen?
Genau. Ich glaube, du hast auch eine Folie dazu, ne?
Ich habe eine Folie noch dazu.
Ja, du hast eine Folie dazu. Ja, kommt doch jetzt.
Ah, stimmt, ich habe eine Folie dazu, weil wir uns... danke. Das würde ich ordentlich tun. Weil wir uns überlegt haben, erinnert euch noch an den kleinen lustigen Mann mit den Kopfhörern. Man-in-the-Middle-Attacken könnten folgendermaßen funktionieren. Ich habe in einem Raum einen Haufen Handys, die sich hier gerade irgendwie so zur Ruhe begeben haben und jemandem zuhören. Freundlicherweise bietet dieser Raum ein WLAN an, was man benutzen kann, damit man nicht seine mobilen Daten aufbrauchen muss. Und sorgt dafür, dass sich die Handys mit dem WLAN verbinden und das WLAN verbindet sich mit dem Internet. Und so könnt ihr quasi hier oder an jeder U-Bahn-Station in Hamburg über MobiClick im Internet surfen. Nun ist es aber so, dass WLANs beliebig benannt werden können und auch mein Man in the Middle kann einen MobiClick-WLAN aufstellen. In diesem Raum zum Beispiel.
Genau,
das rein hypothetisch natürlich.
Ja, nicht wirklich rein hypothetisch, sondern das MobiClick hier in diesem Raum gehört mir. Das ist mein MobiClick. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber es steht hier ein Gerät in diesem Raum, was tatsächlich als MobiClick sich ausgibt. Wenn ihr euch ein bisschen umguckt, seht ihr es vielleicht sogar. Aber es ist halt der unscheinbare weiß-rote Kasten, der da hinten auf dem Tisch steht. Genau, weil das ist mein MobiClick. Was der nämlich macht, ist, der dadurch, dass ja alle in Hamburg dieses MobiClick kennen, verbinden sich alle Handys automatisch auch mit meinem MobiClick. Und ich kann dann die Spielregeln vorgeben. Das heißt, ich sage dann euch, bitte nutzt meinen DNS-Server. Und da kriegt ihr jetzt eure Adressen alle her. Hast du noch was?
Ich glaube, ich war... Ja, okay, genau. Also einige Handys, die diesem Gerät am nächsten sind, oder vielleicht genau. auch mehr, haben sich also mit dem falschen MobiClick verbunden. Sind dann im besten Fall auch ins Internet gekommen und haben das gar nicht gemerkt. Aber einfach, weil der Betreiber dieses MobiClicks ein Böser ist, ein böser Man in the Middle, haben sie zumindest den nicht verschlüsselten Teil ihrer Kommunikation, also mindestens mal die Metadaten, offenbart.
Genau, und warum? Nee, das ist das normale MobiClick.
Ohne das.
Ohne S. Nee, ohne S ist meins.
Das genau. muss schon genauso heißen wie das normale, sonst wäre es ja zu einfach.
Genau.
Du kennst es nicht.
Sonst fällt das auf, genau. Das Problem ist nämlich, Handys, ist das egal, welches Gerät am Endeffekt steht. Es gibt tatsächlich eine Form, um das abzusichern. Das verwenden Firmen gerne. Da sind wir bei den Zertifikaten. Da muss man sich vorher ein Zertifikat auf sein Handy laden. Erst dann kommt man ins WLAN rein. Aber im Normalfall ist es tatsächlich so, dass alle WLANs, also euer Handy fragt die ganze Zeit ab, gibt es hier ein WLAN in der Nähe? Ja, wie heißt du bitte? Kenne ich dich schon? Ah ja, deinen Namen habe ich schon mal gesehen. Komm, lass uns verbinden. So funktioniert das in der Normalwelt. Das heißt, wenn man sich hier die Funkwellen anschauen würde, dann würde man tatsächlich sehen, dass eure Handys die ganze Zeit abfragen, ey, gibt es denn hier eigentlich gerade ein WLAN-Netz, wo ich mich verbinden kann? Das ist noch ein anderes schönes Experiment tatsächlich, was ich auch schon mal gemacht habe, einfach mal zu gucken, welche Menschen laufen eigentlich jeden Tag an meinem Fenster vorbei. Das kann man daran schön sehen, weil nämlich die Handys dann immer vorbeilaufen, sind immer dieselben Adressen, die dann vorbeilaufen, und dann kann man immer schön sehen, welche Menschen in meiner Umgebung wohnen oder ob jemand ausgezogen ist.
Möchtest du das Kabel haben?
Ja.
Dann.
Genau, man kann das auch als Stalking bezeichnen. Wurde schon richtig benannt. Also man kann drüber lachen, aber es gibt tatsächlich Leute, die das als Stalking nutzen, deswegen ist das eigentlich nicht so schön.
Kann auch so einen netten QR-Code machen, den man nur scannen muss, um sich automatisch mit einem WLAN-Netzwerk zu verbinden, aber es ist eigentlich kein WLAN-Netzwerk, sondern dein Handy schreit dann einfach von dem Punkt an in die Welt hinaus, hey, ich möchte mich mit dem und dem verbinden.
Genau.
Jeder kann das mitlesen.
Genau, aber heute habt ihr tatsächlich ein bisschen Glück gehabt, weil die Technik hat versagt. Deswegen könnt ihr beruhigt sein, dass die Daten, die ich heute zeige, sind die Daten von zu Hause. Das heißt, das sind wahrscheinlich die von meinen Nachbarn. Ja, egal. Das heißt, ich hatte zu Hause ein MobiClicks Wi-Fi offen für ein paar Tage. Es sind jetzt auch nicht so viele Sachen. Ich glaube, das meiste davon ist tatsächlich von mir selber. Das könnt ihr jetzt alles ignorieren. Was wichtig ist, dass hier unten Sachen, die ich rausfinden konnte dadurch, ist nämlich zum Beispiel, welche Geräte haben sich denn überhaupt angemeldet? Geplant war eigentlich, wir sehen, welche Geräte hier vor Ort sind. Da hätte ich halt sagen können, so und so viele Leute benutzen Android, so und so viele Leute benutzen Apple. Und ich hätte auch sagen können, in welchem Umkreis.
Die Zentralbibliothek. 30 Minuten.
Genau. Also ich hätte auch sagen können, tatsächlich, in welche Entfernung ihr euch hingesetzt habt zu diesem Gerät. Und damit hätte ich halt auch ungefähr sagen können, wer ihr seid. Um das noch ein bisschen besser zu sagen, habe ich mir nochmal angeschaut. Hier, das sieht man leider nicht ganz so gut. Ist ein bisschen grisselig auf dem Bildschirm. Hier unten stehen halt die Server, mit dem sich verbunden wurde. Das heißt, ich könnte dann tatsächlich auch noch von Personen sagen, okay, das sind eure Vorlieben, weil ihr verbindet euch relativ oft mit diesen Servern. Jetzt fragt ihr euch, aber mein Gerät ist doch nur in der Hosentasche, warum macht denn das gerade Sachen? Na, ihr kriegt ja Push-Benachrichtigungen. Jedes Mal, wenn ihr eine Push bekommt, wird eine Verbindung aufgebaut. Das heißt, das Gerät fragt dann erstmal wieder mein Gerät ab, wie kann ich mich denn verbinden mit dem Server? Genau. Und das Spiel kann man tatsächlich unendlich weit treiben. Also umso mehr Daten ich sammle, umso mehr kann ich also auf eine einzelne Person schließen. Und irgendwann, also wenn ich das ein paar Tage machen würde, könnte ich wahrscheinlich sagen, okay, morgen kommt die Person hierher, um das zu machen, morgen kommt die Person hierher, um das zu machen, ohne wirklich euren Namen oder irgendwas anderes gesehen zu haben. Also es reichen diese paar Metadaten aus, um tatsächlich auf einzelne Personen zurückzuschließen dann. Heute habt ihr halt Glück gehabt. Aber so einfach geht das. Und deswegen ist es immer gut im Hinterkopf zu behalten, welchen DNS-Server ihr euch auswählt. Weil, wie gesagt, die Netzbetreibenden, die machen das momentan häufig und die verkaufen diese Daten. Zumindest ist das der Plan.
Ja, also es ist natürlich für Otto-Normalverbraucherinnen jetzt nicht sofort sichtbar, wie man sich einen anderen genau. DNS-Server einstellt. Das ist vielleicht auch nicht die Erwartung. Sondern eher, dass ihr wisst, dass das geht und euch genau nicht mit Rolfs Standbar-WLAN verbindet und dort vielleicht irgendwie lange verweilt, weil natürlich über die Länge mehr Daten gesammelt werden können. Und umgekehrt, dass ihr ein paar Providern vertrauen müsst. Ne? Zum Beispiel euer Mobilfunkanbieter, über den ihr euch mit LTE oder 5G einwählt. Die geben den DNS-Server vor. Meistens, da kannst du es nicht ändern. Ne?
Genau, was ihr aber machen könnt, ist tatsächlich im Handy einen eigenen DNS-Server zu setzen. Der ist dann tatsächlich gesetzt. Das kann ich selber nicht ändern. Also ich könnte tatsächlich Netzwerktricks anwenden, um das zu machen als böse Person. Aber die Netzbetreibenden machen das nicht, weil die würden sich dadurch ihr Netzwerk langsamer machen, kaputt machen. Und warum wir das auch nochmal gezeigt haben, ist, momentan setzt sich ein neuer Standard durch. Der nennt sich DNS over TLS, also verschlüsseltes DNS. Und damit könnte ich das zum Beispiel hier an meinem Gerät nicht mehr sehen dann. Weil wenn euer Handy sagt, nee, ich möchte aber mit dem anderen DNS-Server kommunizieren und das über dieses neue Protokoll, dann sehe ich das nicht mehr. Ist leider ein bisschen langsamer beim Verbreiten, als das bei Webseiten der Fall ist, weil bei Webseiten einfach der Drang größer war damals, so um 2013 herum.
Ja, und noch keiner sich vorstellen konnte, was wollen wir mit den Metadaten anfangen. Also ne, im krassesten Fall hätten wir gesagt, okay, irgendwo auf dieser Seite des Raumes sitzen mindestens drei verschiedene Menschen, die den Facebook Messenger verwenden. Und ich hätte gefragt, warum? Und im Umkreis von 5 Meter um diesen Access Point sitzt jemand, der während dieser 90 Minuten jetzt schon 3 Tinder-Nachrichten bekommen hat. Ja, wer könnte das wohl sein? Und es sind halt teilweise sehr unangenehme Sachen, von denen ich möchte, dass sie jemand weiß. Und die man trotzdem so rausschnüffeln könnte. Wir wollen jetzt aber niemandem Angst machen.
Genau, wir wollen niemandem Angst machen. Wie ihr euch dagegen verteidigen könnt, haben wir euch auch schon mal woanders gezeigt. Man kann auch zum Beispiel ein VPN nutzen dafür. Also das ist tatsächlich das Angriffsziel, gegen den ihr euch ein VPN schützt in dem Fall. Also das ist das Ding, wofür das da ist eigentlich.
Genau. Das wäre vielleicht eine gute Überleitung zur Webseite mit den Tipps. Oder hattest du noch?
Nee, das ist eine gute Überleitung, ja.
Generell sich damit zu beschäftigen, wie man so einen DNS-Server ändert auf einen eigenen oder wie man zum Beispiel in einem Browser DNS over TLS oder DNS over HTTPS aktiviert, ist ein gutes Projekt für zu Hause.
Genau. Ich hatte am Anfang angekündigt oder irgendwann ein bisschen in den Vortrag rein angekündigt, es gibt diesen QR-Code, der ist nicht gefaked. Versprochen, da ist nichts Böses hinter, der verweist einfach nur auf eine Webseite von mir. Da findet ihr heute schon ein paar wenige Links, vielleicht packen wir noch mehr dazu, wenn ihr ein bisschen Geduld habt. Die Folien sind da alle drauf, falls ihr die mal irgendjemandem zeigen möchtet. Dort sind auch Links so allgemeiner Natur drauf, zum Beispiel zum Projekt Digitale Selbstverteidigung von Digitalcourage. Das ist eine sehr umfangreiche Webseite, wo genau solche Sachen stehen. Wie richte ich mir verschlüsselte E-Mail-Kommunikation ein? Wie kann ich weiß gar nicht, ich glaube, DNS-Server sind da auch hinterlegt. Genau, was sind vertrauenswürdige DNS-Server und wie richte ich die auf meinen Geräten ein? Wie kann ich DNS over TLS einrichten? Also das steht da alles, erklärt für ganz normale Menschen. Gibt es einen Link, heißt Digitale Selbstverteidigung drin. Es gibt diese erwähnten Videos, wie RSA-Schlüssel mathematisch erzeugt werden können. Übrigens, falls ihr Rätsel ratet, was ihr damit machen sollt, ihr macht die ganz normale Kamera an eurem Telefon auf, schaltet in den Fotomodus, haltet den da drauf, wartet kurz, ihr müsst nicht kein Foto machen, wartet kurz und dann sollte die Kamera quasi so einen kleinen Button anzeigen, mit dem man auf die Webseite kommt. Sollte das nicht klappen, kommt danach mal an die Bühne, dann sage ich euch, die steht hier nicht, die Webseite, dann sage ich euch die Webseite so, dass ihr sie einfach abtippen könnt.
Diesmal hast du es vergessen.
Ja, diesmal habe ich es vergessen, ja, tut mir leid. Aber wenn das nicht klappen sollte, kommt danach zu mir.
Vielleicht sagst du es einmal in die Kamera fürs Video.
Stefanius.de, also so wie auch quasi, also sonst macht euch ein Foto davon, hier findet ihr unsere Mastodon-Accounts und darüber wiederum findet ihr auch zu meiner Webseite. Da sind heute schon die Videos von den ersten beiden Vorträgen, jetzt in den nächsten Tagen kommt das Video vom dritten Vortrag mit den Backups und ich sag mal so in 2 Wochen ungefähr auch das Video von heute noch dazu, dass ihr euch die da angucken oder auch mit Freunden und Bekannten teilen könnt. Hast du noch was?
Genau, auch wenn ich euch ein bisschen Angst gemacht habe, denkt immer daran, es gibt halt nicht, also die meisten Personen haben halt kein Interesse an euch wirklich als Einzelperson, also von den Leuten, die sowas machen wie ich, sondern davon sind halt die meisten tatsächlich eher an Firmen interessiert, das heißt, euch betrifft das im Normalfall gar nicht. Und es gibt sehr viele Leute, die machen das, um halt herauszufinden, wie man euch dagegen schützen kann. Also nicht einfach alle über einen Kamm scheren, sondern die meisten machen das tatsächlich, um euch darüber aufzuklären.
Ja, genau. Also wenn wir sind jetzt erstmal durch und kommen genau. Jetzt genau in die Frage-Antwort-Session.
Genau.
Könntet ihr vielleicht ein, zwei, drei Sätze zu euch sagen? Haben wir gar nicht.
Nee, haben wir. Stimmt, haben wir gar nicht.
Nö, haben wir nicht.
Stimmt, ja. Ja, es ist der vierte Vorteil. Aber sehr gerne, ja. Also die Frage war, können wir was zu uns sagen? Mache ich gerne. Also mein Name ist Stefan oder mein Pseudonym ist Stefanius. Ich bin noch gar nicht so lange im Chaos Computer Club. Das Projekt, das wir hier haben, ist quasi ein kleines Projekt im Rahmen vom Chaos Computer Club mit dem Namen Digitale Selbstverteidigung, was wir betreiben, um eben IT-Themen, die teilweise auch nicht beliebt, aber trotzdem wichtig sind, irgendwie so verständlich zu erklären, dass wir uns freuen, dass so viele Menschen hier sind.
In die Öffentlichkeit zu bringen.
In die Öffentlichkeit zu bringen. Ich wohne in Hamburg, ich arbeite auch in einer IT-Abteilung von einem Großkonzern, mache das hier also auch durchaus beruflich, allerdings jetzt nicht so IT-Support, sondern das ist jetzt natürlich nur ein Hobby, genau.
Genau, ich bin Wintermute, ich bin, glaube ich, seit 3 Jahren im Chaos Computer Club, da auch bei der digitalen Selbstverteidigung. Ich mache das tatsächlich beruflich, ich bin Security Analyst, also Hacking ist halt mein Beruf und deswegen kam das auch von mir. Aber ich mache das tatsächlich, defensiv, also Abwehr aufzubauen. Also ich schaue mir tatsächlich die Server an von der Firma, wo ich arbeite, beziehungsweise berate da auch die Leute, die diese Software schreiben, damit sie auch AES richtig implementieren zum Beispiel. Damit das halt eben wirklich verschlüsselt da liegt.
Hollywood gibt Hackern einen sehr schlechten Ruf.
Genau.
Ja, genau, ich bin seit einem Jahr im Chaos Computer Club und ja, das hier ist unser kleines Projekt, um diese Themen halt etwas in die Öffentlichkeit zu tragen. Wenn euch prinzipiell sowas interessiert, wenn ihr Technik begeistert seid und so weiter, dann freuen wir uns auch jederzeit, euch bei uns begrüßen zu dürfen. Wir haben immer unser Open Chaos, das ist der 2. Freitag des Monats, also heute. Oder der 4. Dienstag, könnt ihr uns besuchen kommen beim Zeitweg 9, das ist da bei der Holstenstraße. Also falls ihr heute Abend nichts vorhabt.
Genau. Könnt uns auch vorher gerne eine E-Mail schreiben, das hat tatsächlich schon eine Person gemacht. Und einfach fragen, ob ihr vorbeikommen könnt, da steht halt nichts dagegen, kommt gerne vorbei. Ich bin immer jeden dritten Dienstag da und jeden Mittwoch, also abends, weil am Tag muss ich arbeiten. Da könnt ihr gerne vorbeikommen.
Genau. Und da ist der Zeiseweg 9.
Genau. Zeiseweg 9 in der alten Fuchskaserne.
Generell Infos dazu findet ihr unter hamburg.ccc.de.
Genau, da stehen auch, hamburg.ccc.de, da gibt es einen Kalender, wo auch drinsteht, wann mal so Tag der offenen Tür oder regelmäßig das Open Chaos ist, wo man einfach vorbeikommt, wenn man einfach mal reinschnuppern möchte oder eine Frage hat. Genau. Und Entschuldigung, dass wir es nicht am Anfang gesagt haben, wir waren ein bisschen aufgeregt.
Wir sind aufgeregt, weil die Technik nicht wollte. Weitere Fragen? Ich glaube, der Vortrag war recht erschlagend.
Das war viel Leute, ja.
Ja.
Also eine Frage, wie alltagstauglich ist das für Normalverbraucher, ne, das einzurichten, das Ganze? Also das klingt ja jetzt schon doch ganz schön kryptisch.
Naja, also den spannenden Teil mit der TLS-Verschlüsselung, das machen ja die Internetdienstleister für einen. Da haben wir ja nur gezeigt, wie es funktioniert und warum das so wichtig ist.
Mehr als die Hälfte von dem Vortrag ist automatisch schon im Alltag eingebaut. Das machen die Firmen für euch.
Genau, also das müsst ihr alles nicht tun. Ne? Das passiert im Hintergrund völlig automatisch. Das mit der E-Mail Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das müsstet ihr selber tun. Aber wir haben es hier heute vorgemacht. Wir haben einen bestehenden E-Mail-Account genommen, haben ihm das Programm Blanco eingerichtet, einen Schlüssel erzeugt und konnten innerhalb von 5 Minuten verschlüsselte Mails verschicken. Und für Empfänger, die quasi das auch gemacht haben, macht das Programm das dann automatisch verschlüsselt. Also es ist nicht schwer, nur die meisten Menschen sagen, ja, ich habe eh nichts zu verbergen, mir egal, ist doch bloß E-Mail. Und das ist halt schade, weil halt große Versicherungen wie das große A beispielsweise auch heute noch Dokumente per E-Mail unverschlüsselt senden. Und da steht halt irgendwie deine Lebensversicherung, deine BU-Versicherung, alles irgendwie unverschlüsselten E-Mail-Verkehr. Das möchte ich gar nicht und trotzdem machen die das.
Das ist halt eigentlich ein Unding, weil normale E-Mail-Kommunikation unverschlüsselt mit dem, na gut, Encryption in Transit heißt das, was Stefanis hier vorhin gezeigt hat, dass man nur mit dem eigenen E-Mail-Server verschlüsselt kommuniziert, aber der E-Mail-Server noch mitlesen kann. Damit kommunizierst du mit deinem Kommunikationspartner, aber musst gleichzeitig noch deinem eigenen E-Mail-Server und dem E-Mail-Server deines Partners vertrauen. Das ist nicht sicher. Normale E-Mail ist kein sicheres Kommunikationsverfahren.
Genau.
Benutzt Signal für sowas oder benutzt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
Also es sind ja nicht nur
der schwierigste Teil an Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist wirklich eigentlich nur, die Leute davon zu überzeugen, es zu benutzen. Das eigentliche Einrichten haben wir hier mit ein paar Klicks gezeigt, das geht.
Genau. Und das sind ja nicht nur die E-Mail-Serverbetreiber wie Apple oder Gmail, es sind ja auch alle Dienstleister dazu. Tausende Menschen in Indien, in Niedriglohnjobs, die irgendwie die Backups machen, die die Patches einspielen, die alle davon könnten das theoretisch lesen.
Also muss es nur weiter verbreitet werden, also Überzeugungsarbeit geleistet werden, dass alle mit denen, also wenn ich es für mich einrichte, ja auch alle anderen,
genau,
mit denen kommunizieren.
Ja, das also kommt zumindest, falls ihr in der Familie oder sowas über E-Mail unbedingt kommunizieren müsst, richtet das doch da ein, genau, zum Beispiel.
Das kommt auch tatsächlich so langsam. Es gab schon erste Datenschutzvorfälle deswegen. Es gibt einmal im Jahr so ein Heft von der Datenschutzbehörde hier, wo drin steht, welche Fälle bearbeitet wurden. Da war tatsächlich einer der Fall dabei. Da wollte nämlich jemand die Daten von Kindern an Kindergärten weitergeben über E-Mail. Und da hat die Datenschutzbehörde gesagt, nee, das dürft ihr nicht. Ihr müsst bitte PGP benutzen. Also die Behörden wissen, dass es unsicher ist und sie, wenn ihr denen Bescheid gebt, dann versuchen sie auch das zu unterbinden, dass Leute da unverschlüsselt kommunizieren.
Netterweise haben zum Beispiel auch teilweise Krankenhäuser oder ärztliche Sachen die Möglichkeit, PGP-Verschlüsselung zu aktivieren. Da findet man manchmal auf deren Webseiten dann zum Beispiel so einen Schlüssel von denen zum Download oder so. Das kann man auch machen.
Vielleicht verbreitet es sich, ich habe das gesehen, vielleicht verbreitet es sich auch deshalb nicht so gut, weil heutzutage bessere Alternativen bestehen. Ne? Wenn Alice mit Bob reden will, dann nutzen die nicht E-Mail, dann nutzen die Signal. Und Signal ist verschlüsselter Messenger, ist genauso sicher. Und da müssen sie nicht Großschlüssel tauschen, das macht alles Signal für sie oder Delta Chat. Oder im Zweifel auch WhatsApp, nur da möchte ich die Metadaten halt nicht anvertrauen. Aber die Verschlüsselung an sich ist sicher. In die Mails reingucken oder in die Nachrichten reingucken können sie nicht. Vielleicht noch
ein WhatsApp sind ist das Ende der Verschlüsselung halt jeweils nicht du selbst, sondern die WhatsApp-App, die auch von WhatsApp kreiert wurde.
Genau, und vielleicht ein positives Beispiel, bevor wir zur nächsten Frage kommen. Das hat mich sehr überrascht. Ich habe also schon vor längerer Zeit für mein privates E-Mail-Postfach so ein Schlüsselpaar erzeugt, auf dem Server veröffentlicht. Und dann hat mir ungefragt eine Hamburger Firma quasi eine verschlüsselte Mail geschickt. Das war die Stadtreinigung. Und ich war voll begeistert, dass die Stadtreinigung Hamburg mir eine Mail geschickt hat, mit meinem Schlüssel verschlüsselt. Und da war überhaupt nichts Wichtiges drin. Die Mail war genau so, wie man es machen sollte. Da stand einfach nur drin, wir haben Ihre neue Gebührenaufstellung für Sie hochgeladen ins Kundenportal. Bitte melden Sie sich dort an und laden Sie da runter.
Wow.
Und am selben Tag kriege ich von der Allianz eine Mail mit einem Update zu meiner Lebensversicherung, einfach unverschlüsselt mit PDF-Anhang, wo ich mir denke, oh Gott, oh Gott. Ja, so, ich weiß die Reihenfolge nicht. Da hinten war es eine, ne?
Okay, dann.
Aber da wollen einen der Gesundheitsämter und wir kommunizieren mit Kitas. Und da wird natürlich nichts verschlüsselt.
Ja.
Dann solltest du mal deine IT-Abteilung.
Ja, aber das Problem wäre ja auch, Kitas müssten ja auch spielen.
Ja, genau.
Wir würden das durchaus machen.
Genau. Genau, was da halt passieren müsste, ist halt, die PolitikerInnen müssten sich bewegen, um halt Vorgaben zu machen, beziehungsweise auch IT zu stellen für Kitas. Aber ich kenne das Problem, das ist alles noch in den Kinderschuhen und bis sich da was bewegt, müssen wahrscheinlich neuere Leute ins Parlament, ja.
In den Kinderschuhen seit was, 30 Jahren?
Ja.
Okay.
Gab es nicht mal ein Projekt, was
Ja, genau. Ja. Also, Ja, die E-Mail war leider keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das war eine Verschlüsselung bis zur Post. Und dann ging es weiter. Und deswegen wurde es auch eingestellt, weil es keiner genutzt hat, weil es einfach auch keine Alternative war.
Die E-Mail, das war tatsächlich so ein Ding. Da hatten wir mal einen Vortrag irgendwo bei uns im CCC, wo eine der Personen, die dort tatsächlich eingeladen wurde, um das mit zu beraten, erzählt hat, wie das so war. Und ja, diese Person war halt dann da mit dabei in Berlin oder so und hat dann da Vorschläge gemacht, wie man das Ganze sicher machen könnte. Die haben sich das angeguckt und haben gesagt, interessant, nee, wir machen das alles ganz anders.
Ja.
Die E-Mail ist leider...
Und dann wollte die Post ja auch noch Geld damit verdienen, also das war halt... Das war nicht umsonst, ja. Und
Du kannst die mal fragen, ob die das unterstützen. Du kannst die mal fragen, ob die das unterstützen.
Ja, also ich könnte die fragen, also ansprechen.
Ja.
Hey, benutzt ihr PGP-Verschlüsselung oder unterstützt ihr das?
Also am einfachsten ist tatsächlich, was ich mal mache, ist, ich frage einfach, könnt ihr eine verschlüsselte Kommunikation sicherstellen? Meistens melden die sich dann zurück und sagen, ah ja, können wir. Frag bloß keiner nach.
Okay. Wer ist aber auch nicht gegen den
Datenschutz, dass die Behörden weiterhin... Genau, das ist das Problem. Das kommt auf das Bundesland an und die Rechtslage ist auch noch nicht eindeutig dazu. Einige Rechtsprechung dazu gab es schon, wo gesagt wurde, nee, eine E-Mail-Kommunikation ist eine nicht unverschlüsselte Kommunikation, also verstößt gegen den Datenschutz. Deswegen machen halt ganz viele Krankenkassen das so, dass die euch irgendwie einen ZIP schicken und als Passwort ist dann irgendwie, oder eine PDF, und als Passwort ist eure Postleitzahl oder irgendwas anderes Kleines. Und damit umgehen sie halt diese Rechtsprechung, aber das ist auch kein guter Schutz. Also so eine Postleitzahl, das sind 4 Zahlen. Das es gab tatsächlich da einen Fall, der steht auch tatsächlich in dem, ich glaube 2021 war das, da steht da in der Fallsammlung der Datenschutzbehörde steht das drin. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was da jetzt das Endergebnis war, aber da gab es so einen Fall, wo dann auch gesagt wurde, nee, ihr müsst das bitte anders machen. Ihr könnt nicht einfach eine E-Mail dafür verwenden.
Es sollte verboten sein, unverschlüsselt solche Daten zu versenden, ist es leider effektiv im Moment nicht. Und was die Sicherheit von E-Mail so als Protokoll angeht, da sind wir eher dabei, Rückschritte zu machen, wo die EU eigentlich darüber abstimmen möchte, ob man nicht einfach grundsätzlich alle E-Mails scannen sollte. Naja.
Du hattest 2 Fragen, hast du gesagt.
Okay. Ah, okay.
Wie sieht das denn mit Anhängen aus? Da ist ja meistens die Butter bei den Fischen drin.
Ja. Die dann auch verschlüsselt, oder? Genau, bei der PGP-Verschlüsselung wird alles verschlüsselt, auch die Anhänger.
SMIME auch.
Was?
Bei SMIME auch.
Bei SMIME auch, genau. Ja. Also es wird immer alles verschlüsselt, weil, was viele nicht wissen, ein Anhang ist meistens nichts anderes, als das wird umgewandelt und als Text reinkopiert in die E-Mail. Und dadurch, dass der ganze Text verschlüsselt wird, ist dann auch der Anhang verschlüsselt. Was aber andere Mail-Clients auch manchmal machen, ist einfach, die laden das irgendwo hoch und machen dann einen Link rein.
Ich weiß gerade nicht mehr, wird Betreff auch verschlüsselt oder zählt das als Metadaten?
Der Betreff ist... ist
auch verschlüsselt.
Auch verschlüsselt, okay.
Also
ja, doch, der ist mittlerweile verschlüsselt. Ja,
mittlerweile,
ja. Genau. Am Anfang war er nicht verschlüsselt, aber mittlerweile wird er auch verschlüsselt, weil darüber Sachen auch gesendet werden, die wichtig sind für die andere Seite. Also für PGP. Da hinten?
Ja. Noch kurz zu dem WhatsApp-Beispiel.
Verkaufen.
Also die Frage ist, was macht WhatsApp mit den Metadaten? Geschäfte tatsächlich. Also verkaufen wäre vielleicht pauschal gesagt, weil Meta die Daten selber nicht verkauft. Meta nutzt die, um Vorhersagen über dich zu... Also nicht nur die, sondern alle. Also zu Meta gehört ja auch Facebook und Instagram. Ja, den kriegen sie schon raus. Also ja klar, wenn du über denselben Computer dir mal was von Amazon bestellt hast, die Lieferanschrift. Also wenn sie dich nur lang genug beobachten... Da empfehle ich dir den ersten Vortrag, lauscht mein Smartphone wirklich mit, ist auf Video jetzt schon über die Webseite sichtbar. Wenn sie genug Metadaten über dich gesammelt haben, Und sie sammeln das über jeden, der sich dort bewegt. Die haben es jetzt nicht auf dich abgesehen, ne, sondern auf alle und versuchen dadurch Vorhersagemodelle zu generieren. Wie kann man auf die Personengruppen, ja, also welcher Gruppe von Personen spiele ich heute vielleicht irgendwie Werbung für Bier aus in der Hoffnung, dass sie noch genau in diesen Biergarten gehen, weil das Wetter so schön ist, und wie viele von euch trinken überhaupt kein Bier?
Aber ja, du kannst davon ausgehen, dass Facebook Meta ein Profil über dich als Person hat und dass alle Daten, die sie über dich sammeln, auch von WhatsApp dort mit reinfließen und dort ausgewertet werden. Der Grund, warum wir hier zum Beispiel Signal und so weiter regelmäßig erwähnen, ist, weil dort halt zum Beispiel die Metadaten auch mit verschlüsselt sind und weil Signal einfach überhaupt keine Daten über dich speichert. Also wenn die gefragt werden vom Gericht, die sollen mal bitte alle Daten über dich rausgeben, sagen die, jo, machen wir, und geben zurück das Datum, wo du dich registriert hast, und das Datum, wo du das letzte Mal mit den Signal-Servern kommuniziert hast. Das ist alles, was die haben.
Ja. Also wir haben in dem ersten Vortrag wirklich ein schönes Beispiel, wie das Geschäftsmodell von Meta funktioniert. Sie verkaufen die Rohdaten nicht, sie nutzen die. Und wir haben in dem Video sehr erklärt, quasi, wie genau jetzt da die Wertschöpfung passiert, warum sie damit so viel Geld verdienen. Findet man auf genau der Seite, genau.
Oder auf media.ccc.de.
Ja, das ist dahin verlinkt.
Das ist da verlinkt.
Das ist dahin verlinkt, genau.
Genau, also bei iCloud ist das so, das ist tatsächlich Ende zu Ende verschlüsselt. Die Freigabe ist dann, man kriegt halt so einen Link meistens, und in dem Link drin ist so ein Passwort für diese eine Datei dann drin, damit die andere Person das runterladen kann. Genau, da ist eine automatische Verschlüsselung drin.
Genau.
Da war hinten noch eine Frage, ja. Ja, okay. Das ist eine Anspielung auf die Crypto Wars, nennt sich das. Das haben wir seit den 90ern. Aus irgendeinem Grund wollen immer wieder PolitikerInnen diese Verschlüsselung aufheben, also sie illegal machen in Europa. Da gibt es alle paar Jahre mal einen Versuch. Gerade gibt es halt wieder einen mit der Chat-Kontrolle. Ja, hängt halt darauf an, wie wir wählen, ne? Also das hängt davon ab.
Die wären uninteressant mit der Zeit, ne? Ja. Weil du dich als Person veränderst. Also das Geschäftsmodell basiert primär darauf, also dich einmal identifiziert zu haben schon, das bleibt ja wahrscheinlich gleich, aber quasi deine Vorlieben, dein Verhalten, deine Lebensumstände, die ändern sich ja. Also diese Metadaten, also auch die Welt ändert sich, ne? Gestern hast du noch mit StudiVZ kommuniziert und heute ist es, vorgestern war es, weiß ich nicht, ne? Und ja. ICQ und heute ist es irgendwie der Facebook-Messenger oder was anderes. Das altert sehr schnell. Und insofern, wenn man sich an diese Ratschläge hält, die verlinkt die von Digitalcourage, Digital Selbstverteidigung, wenn man diese Ratschläge beherzigt, dann ist man nicht komplett sicher, aber man ist quasi unsichtbarer als die meisten anderen. So, und Google und Meta sind auch nur wirtschaftliche Unternehmen, die versuchen quasi die 80% der Schäfchen zu erwischen. Und wenn du dich in die 20% der etwas Unsichtbaren gerettet hast, bist du vielleicht verschont worden.
Das Schöne ist auch, falls ihr euch jetzt dazu entscheidet, eure Privatsphäre wirklich ernst zu nehmen, grundsätzlich überall, ihr habt nach der Datenschutzgrundverordnung, ich glaube Artikel 17 ist das, auch das Recht, zumindest bei den Firmen, die sich an die Gesetze halten, dass die Löschung eurer personenbezogenen Daten zu erwirken. Das müsst ihr euch zwar selbst drum kümmern, es gibt auch ein paar Services, glaube ich, die es anbieten oder so, aber wenn ihr dazu nachforscht, ihr könnt solchen Firmen schreiben und sagen, löscht alles, was ihr über mich habt. Also das ist eine Möglichkeit.
Ja, aber genau. Selbst wenn ihr das nicht tut, lohnt es sich trotzdem, jeden Tag damit anzufangen. Also ich kriege deutlich weniger zielgerichtete Werbung auf Kanälen, die ich nutze, weil einfach die Firmen nicht mehr so viel über mich wissen. Und weil die Werbung sich dann nicht mehr so viel lohnt, kriege ich auch weniger Werbung.
Genau, Google denkt bei mir momentan, ich bin ein Kind, warum auch immer.
Vielleicht hat das mit dem Internet-Traffic deiner Nachbarn
zu tun. Ja, das hat wahrscheinlich mit dem Internet-Traffic meiner Nachbarn zu tun, ja.
Okay. Ja.
Du hast eben gesagt, du hast ja da diesen Ärger gehabt mit einer Übersicht von der Lebensversicherung oder so. Das ist unverschlüsselt.
Genau.
Bei mir ist es so, dass ich eine Postbox habe bei der Versicherung und dann im Prinzip in diese Postbox reingehe und das runterlade.
Ja.
Woher muss ich die
Dienste noch so per SMS in den Pool abfordern.
Ja, das ist eine sehr gute Idee, ne? Also das ist, ja. weil das in dem Sinne keine E-Mails sind, sondern der Anbieter, in dem Fall die Versicherung beispielsweise oder die Bank. Banken machen das ja auch, die Kontoauszüge lädt man ja genauso runter. Die stellen im Grunde einfach einen Download-Link bereit, wo ich mir die Dokumente dann selber ziehe. Die sind dann, wenn ich sie ziehe, über diese TLS-Verschlüsselung geschützt. Und das ist eigentlich gar keine Postbox, sondern es ist quasi eine Downloadmöglichkeit. Die nennen das nur so, damit es besser verständlich ist. Nee, genauso sollte man das auch machen. Ja, also man sollte, deswegen schicken Banken, wenn sie dir was mitteilen möchten, in der Regel ja nicht eine Mail, wo drin steht, du, im Anhang findest du die Rechnung von sowieso, die ist fehlgeschlagen, bitte drück diesen großen roten Knopf, um die eben zu beheben. Sondern Banken schicken dir Mails, wo drin steht, es gibt da ein Problem, also wir müssen uns unterhalten, Details dazu findest du in deinem Kundenportal. Und dann musst du dich da anmelden und so. Das ist genau richtig, so sollte man das tun.
Die Internetkommunikation funktioniert ja für gewöhnlich über HTTPS, also auch verschlüsselt. Ja. Das ist gut.
Genau. Was bedenklich ist, ist, dass du einen Code über SMS bekommst.
SMS ist auch nicht verschlüsselt.
Nee, also das nicht, aber weil ist kein...
Zweiter Faktor vielleicht nur.
Ja, ist halt ein unsicherer zweiter Faktor, ja. Genau, das ist ein guter Weg, ja.
Also das sagt noch nichts darüber aus, wie sicher der Server ist, aber das habt ihr auch nicht im Griff. Aber es ist auf jeden Fall tausendmal besser, so mit seinen Kunden zu kommunizieren, genau, als unverschlüsselte Mail zu schicken.
Genau, es ist auf jeden Fall der richtige Schritt, den sie da getan haben und den sollten alle anderen eigentlich auch machen.
Genau.
Ach so, ja genau, also die Frage war, was der Unterschied ist zwischen MobiClick und MobiClick S, richtig?
Ja,
oder dass
der ja.
Der kann denselben, ja. Genau, ich kann einstellen, was ich will. Ich kann
nee.
Nee, also dein Handy zeigt immer das an, wo die Signalstärke am besten ist. Genau.
Ja. Und wenn es ein öffentliches WLAN ist, dann verbindet es sich auch automatisch. Das ist genau. Das Schöne.
Das ist der stärkere Gewinn, genau. Genau. Also die Leute, die dichter an der Tür sitzen, an dem echten Hotspot, die verbinden sich mit dem echten. Die Leute, die dichter an dem Fake-Gerät sitzen, da verbinden sich die Handys.
Alle Leute zum Fenster hin haben Pech gehabt.
Und mal ganz ehrlich, ne, genau das kann euch auch in der U-Bahn passieren. Weil was ist MobiClick in der U-Bahn? Da fährst du in U-Bahn nur frei und dann hast du MobiClick. Dann fährst du raus, hast du es nicht mehr. Sitzt in der U-Bahn einer mit einer Batterie und so einem Ding, hast du die ganze Zeit MobiClick, freust dich, aber irgendjemand neben dir spioniert dich aus.
Also. Genau,
ist auch unsere Box.
Ja. Ja. So, alle raus. Okay, sind noch Fragen? Da ist noch eine. Okay.
Keine öffentlichen WLANs.
Also genau, dieses, was ich eben meinte, also bei öffentlichen WLANs halt ein VPN benutzen, dann können die Leute das nicht sehen, was sie da macht. Und VPN, also die neueren VPNs, die enforcen auch alle einen DNS-Server. Das heißt, das kann auch nicht umgebogen werden. Und wenn die merken das dann auch, wenn auf einmal ein anderer DNS-Server angesprochen wird und dann kappen sie die Internetleitung bei euch auf dem Handy.
Wie man VPNs benutzt, digitale Selbstverteidigung.
Genau.
Also es ist wirklich eine gut gemachte Webseite, da haben die viel Liebe und Arbeit reingesteckt.
Genau.
Welchen man nutzen sollte, bitte macht euch schlau, nehmt nicht einfach NordVPN oder so. Das Beste.
Das steht da auch, da stehen Empfehlungen.
Da steht da drauf, ja. Da war noch eine Frage.
Movet.
Genau, also ich habe Proton momentan am Probieren, weil Proton so ein Gesamtpaket war. Da gab es ein Familienangebot, da habe ich meine Familie reingeworfen. Und Movet ist halt auch noch zu empfehlen. Ja, und der von Firefox ist auch nicht schlecht. Und Apple hat, glaube ich, auch so ein VPN.
Ja, genau, Apple heißt es Private Relay.
Genau, Private Relay, genau.
Ist in diesem 99-Cent-Abo drin. So, da hinten war der war zuerst. Auf dem Mobilfunkgerät?
Welches?
Ja, welches, genau.
Android kann ich K9-Mail empfehlen. Das ist auch von denselben Leuten tatsächlich.
K9-Mail ist quasi das Thunderbird für Handygeräte, ja.
Genau. Ich hatte mal auf meinem alten Android hatte ich Fair-E-Mail drauf, das war auch gut. Auf iPhone gibt es das leider nicht. Auf iPhone gibt es keinen, also habe ich noch keinen Client gefunden, der
genau, da,
von sich aus
unterstützt. Oder falls ihr bei Proton seid, den Proton Mac Client, ja, okay, der ist auch nicht schlecht.
Genau, also ja, klar, also ihr könnt übrigens auch, falls ihr bei GMX sein solltet oder bei Proton oder so, die Hersteller bieten das auch mit ihren eigenen Apps an. Das geht auch. Also da müsst ihr auch nicht GMX den Schlüssel anvertrauen, es bleibt in der App. Ihr müsst nur vertrauen, dass sie ihn da nicht rausziehen.
Genau, und GMX solltet ihr nicht vertrauen.
Auf iOS gibt es halt tatsächlich den Delta-Chat, den wir am Anfang gezeigt
haben. Ja, das stimmt, genau.
Den könnt ihr dann nutzen.
Jetzt weiß ich nicht, ich glaube da hinten mal zuerst und dann da.
Nein, ein Incognito-Modus macht gar nichts. Macht gar nichts im Endeffekt. Also gerade ist auch herausgekommen, dass Google im Incognito-Modus alle Leute angelogen hat und trotzdem alles gesammelt hat.
Also die Idee vom Incognito-Modus ist, hat nichts mit der Verbindung an sich, genau, zu tun. Die ist komplett davon nicht betroffen. Die Verbindung ins Internet ist die gleiche, ab Fritzbox sozusagen, ist egal. Der Incognito-Modus soll dafür sein, dass quasi einerseits die Webseite, die ich in diesem Incognito-Modus aufmache, nicht weiß, was in anderen Incognito-Modi auf ist, weil sonst kann nämlich der eine Tab sehen, was im anderen passiert, dass man die Tabs voneinander schützt und wenn ich ihn wieder zumache, dass man im Browser keine Spuren mehr darüber findet, wo ich war. Also in dem Moment, wo ich so eine Incognito-Tab zumache, ist das nicht in der Story gespeichert, die Passwörter, wenn ich hier keine Cookies, nichts, alles weg, als wäre ich da nie gewesen. Aber es schützt eben nur das Gerät, quasi vor Familienmitgliedern oder so, ne? Es schützt überhaupt nicht die Internetverbindung.
Das mit dem DNS, also Internet-Telefonbuch und so weiter, ist immer noch der Fall. Ja. Eure IP-Adresse wird immer noch dem Server, mit dem ihr kommuniziert, übertragen. Also es ist,
genau,
Incognito-Modus macht eigentlich nichts.
Genau, Incognito-Modus ist nur für lokal Verstecken gut. Da war noch eine Frage. Genau.
Also wie gesagt, das war heute der letzte Vortrag der Reihe, aber...
Wir müssen jetzt erstmal essen gehen und
genau, wir gehen jetzt am Freitag des Tages erstmal essen. Deswegen haben wir noch keine neuen Termine. Aber wir haben uns natürlich gefragt, wir haben viel Arbeit in die Vorträge gesteckt. Deswegen sind sie auf Video auch für jedermann jetzt kostenlos verfügbar. Aber vielleicht, wenn ihr Lust habt, dürft ihr das natürlich gerne der Bücherhalle empfehlen. Gern schriftlich oder direkt hier an Michael, der da hinten am Fenster hockt.
Ja, oder Seniorinnenheime, wurde ich auch schon gefragt.
Genau, also tatsächlich...
In lokalen Bücherhallen und nicht dieser Bücherhalle, weil...
Ja. Hier in der Zentralbibliothek ist besonders schön, das stimmt. Auch andere werden anfragen, aber falls ihr das hier nochmal habt und Leute habt, die dann auch herkommen, weil nichts ist schlimmer, in so einer großen Halle vor drei Leuten zu sitzen, dann würden wir das gerne nochmal machen. Wir können nur den Bedarf nicht einschätzen. Das,
genau.
Müsstet ihr dann mal bei der Bücherhalle anfragen und dann, ja, kommen wir ins Gespräch.
Bitte behaltet immer im Hinterkopf, wir machen das ehrenamtlich. Wir können also nicht jeder Frage nachgehen. Also falls wir mal irgendwo nicht können, seid uns nicht böse, aber wir haben auch nur so ein paar Wochenenden,
genau,
Zeit.
Generell verfolgt uns irgendwie unsere Webseite oder so, einfach mal Digital Selbstverteidigung Hamburg googeln oder so, findet ihr uns. Wir haben, glaube ich, auch, genau, eine Mailingliste oder so, falls
wir, genau, nicht. Wir geben regelmäßig bekannt, wenn was Neues stattfinden sollte.
Ja.
Da wird das dann verkündet.
Genau. Aber hier für die Zentralbibliothek ist aktuell nichts geplant. Das heißt aber nicht, dass es nicht wieder passiert. Liegt an euch. Genau. Dankeschön.